Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wie das so ist in der NBA, ne? Die Zeit rast. Kaum ist das All-Star-Game 4 Wochen her, wie ich gerade erfahren habe. Schon haben die Teams wieder ordentlich Spiele draufgepackt. Die Dinge sind ganz neu. Teams, die wir vorgestern noch irgendwie als weit abgeschlagen eingeschätzt hatten, spielen auf einmal um die Meisterschaft und die Favoriten von vor 2 Wochen müssen ums Play-In kämpfen. So oder so ähnlich zumindest. Auf jeden Fall haben sich einige seit dem All-Star-Break ziemlich in den Vordergrund gespielt. Und das war eigentlich so ein bisschen die Überschrift über dieser Folge. Wir wollten eigentlich über die Breakout-Stars seit dem All-Star-Break sprechen. Und jetzt sind so einige Dinge dazwischen gekommen, vor allem einige Verletzungen. Da werden wir uns jetzt erstmal drauf stürzen, auf diese Verletzungen. Und dann schauen, wer so richtig gut ist. Vor allem, wenn wir auf Kate Cunningham, den persönlichen Freund dieses Podcasts, schauen. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der seit der Osterpause niemals, und ich sage wirklich niemals, unausgeruhte.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, wie viele Verletzungen verkraftet die Liga noch?
Ja, ich würde sagen, die Grenze ist überschritten. Das ist irgendwie komisch, weil ich finde, so in dieser Saison fühlte sich das relativ lange so an. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber du weißt, wie es ist, dass eigentlich überwiegend Leute ganz gut durchgekommen sind. Also, dass man relativ wenig hatte. Es gab dann natürlich vor einer Weile Joel Hans, was natürlich ein ziemlich großer Ausfall war. Aber abgesehen davon, wenn man allein guckt, die ganzen alten Zossen, wie viele Spiele die schon absolviert haben zu einem großen Teil, und dass das überwiegend sogar Leute sind, die für All-NBA-Teams sogar sich noch qualifizieren können. Aber so im Laufe der letzten 1-2 Wochen hat sich's dann doch ziemlich gehäuft, und jetzt ist man dann doch wieder in einer Situation, wo es auffällt und wo man, wenn man sich halt jetzt irgendwie einzelne Spiele rauspicken will zum Gucken, halt vorher schon eigentlich erstmal checken muss, wer war denn jetzt alles dabei. Also jedenfalls, wenn es jetzt nicht darum geht, ich gucke jetzt mein Team und es ist scheißegal, gegen wen das spielt, sondern wenn es mehr so darum geht, ich möchte mir jetzt ein Bild davon machen, wie gut ein Team ist, weil dann will man das ja im Idealfall schon in Bestbesetzung gegen ein anderes Team mehr oder weniger in Bestbesetzung sehen. Und das ist im Moment jetzt wieder komplizierter geworden, auf jeden Fall. Das ist echt ein bisschen schade.
Gefühlt gibt's echt jede Saison fast irgendwie so eine kurze Phase, also auch das ist schwer nachprüfbar, aber eine Phase, in der sich dann diese Verletzungen auf einmal so häufen. So als würde irgendwie ein Dominostein fallen und dann ging es irgendwie los. Also ich habe jetzt gerade irgendwie auch so den Eindruck, wie du sagst, ja, vorher hat sich so ein bisschen angefühlt, als kämen alle gut durch. Und mit den Teams stimmt schon, auch wenn man so ein Team sich dann mal ein anderes Team genauer anschaut und dann spielt's, da musst du, aber ich versuche dann schon immer so Spiele gegen jetzt nicht ganz so gute Teams dann auszuklammern, oder wenn ich mir jetzt auch einen Spieler anschauen will, dann, wenn es jetzt no offense gegen die Wizards geht, dann gucke ich das meistens nicht, weil ich mir denke, okay, es lässt sich jetzt nicht so viel irgendwie.
Willst du mir damit sagen, du hast gestern nicht Charlotte Detroit geguckt?
Ich habe Charlotte Detroit dann doch geguckt.
Ja, ich nehme mich auch, kannst du mal sehen.
Ja, habe ich mir nämlich gedacht, dann. Ha! Aber auch nur für dich, dass ich wenigstens ein Charlotte-Spiel dieses Jahr gesehen habe.
Ja, verstehe. Und wie war es für dich? Ja, wie hat sich's angefühlt?
War eine brutale Experience. Also war schon, ich muss es vielleicht jetzt doch öfter machen.
Bist du auch fast vom Sofa gefallen, als er dann auf einmal Poku rumlief? Das habe ich nämlich tatsächlich verpasst gehabt,
dass
er unterschrieben hat. Und auf einmal ist da dann Pokuševski.
Auf einmal, ja. Misic und so. Also war schon Wahnsinn.
Ja.
War schon Wahnsinn.
Und Grant Williams als Smallball-Fünfer. Bist du jetzt auch wieder auf dem Bandwagon? Lässt du dich von ihm durch die Gegend tragen?
Ja, ich meine, sein Rücken wäre breit genug für uns alle. Also von daher wäre das gut. Ja. Also vor allem die Sache Kate bei ihm zu parken hat jetzt nicht so gut funktioniert eigentlich.
Das stimmt, ja.
Das war jetzt, ne? Das hat nicht so gut funktioniert, aber dazu später mehr. Und wir wollen jetzt nicht nur mit negativen Sachen anfangen. Wir wollen vor allem eigentlich überhaupt nicht mit negativen Sachen anfangen. Wir wollen auch nicht mit negativen Sachen aufhören. Deswegen packen wir die Verletzungen in die Mitte und starten jetzt mit dem großen Spiel der letzten Woche, das wir leider nicht zeitnah besprechen konnten, weil Termine.
Manch einer von uns konnte es sogar erst am Montag sehen. Und ich wurde gespoilert.
Aber nee, das ist nicht geschafft.
Da war jetzt niemand im Vorwurf.
Also nicht geschafft, das Wochenende ohne irgendwie, ne?
Komischerweise habe ich geschrieben, nicht das gesamte Wochenende mein Internet abgemeldet.
Okay.
Hat einfach nicht funktioniert. Nee, aber also ich habe es ehrlich gesagt auch nicht versucht. Das wäre der Regular Season dann für 3 Tage, das wäre auch, also da mache ich mich ja selber nur komplett verrückt.
Das wäre Selbstkasteiung. Und wer will das noch?
Ich habe in dem Fall, glaube ich, sogar schon 3 Podcasts zu dem Spiel gehört, bevor ich das Spiel gesehen habe, was ein bisschen schräg ist, aber was will man machen? Manchmal geht's nicht anders.
Ja, also ich finde es immer interessant, man muss sich dann schon immer wieder einholen, sich auch die eigene Meinung zu bilden, wenn man schon was davor gehört und gelesen hat. Oder ja. So geht es mir zumindest dann. Und manchmal denkt man auch so, hä, was haben die gesagt? Oder was habe ich da gelesen? Oder was?
Ja, ja. Normalerweise mache ich das auch echt lieber andersrum, aber ja. Naja, in dem Fall.
So zerbröselte der Keks nun mal.
Und Spiel war trotzdem ziemlich geil.
Spiel war ziemlich geil. Und es war ja viel, ich meine, ja, wie gesagt, die meisten haben schon drüber gesprochen und wir haben auch eigentlich schon vieles gehört. Bist du auch Team, oder ist für dich der Fakt, dass Boston schwach von draußen geworfen hat, dass Boston freiwurfmäßig nicht ganz optimal war, dass Tatum nie seinen Rhythmus gefunden hat, ist das für dich so der Strohhalm, an den du dich jetzt klammerst, nachdem die Nuggets die Saisonserie gesweept haben, wobei ich da gestehen muss, ich finde ja immer so diese, also es gibt Indizien, weil das Spiel auch schon gefühlt eine gewisse Identität. Auch das geht. Es hätte funktioniert. Egal. Aber es ist trotzdem dann nochmal was anderes, wenn du eine Serie hast, für die du dann wirklich noch mehr planst, natürlich als für so eigene Spiele. Aber ist das für dich so, sagst du, das ist schon ein Faktor oder war es für dich auch schematisch bedingt beziehungsweise Matchup bedingt, dass es schwierig war für Boston?
Also,
Ich
glaube, die Geschichte mit den Strohhalmen ist insofern nicht so wertvoll, weil man es auf der anderen Seite auch machen könnte. Also wenn Denver das Spiel verloren hätte, dann würde man da sagen, die haben übrigens noch viel schlechter von draußen getroffen und nur 4 Dreier getroffen. Murray hatte kein gutes Spiel für seine Verhältnisse, hat am Ende ein paar richtig dämliche Turnover gehabt. Porter war eigentlich echt unauffällig, hat 9 Punkte gemacht. Und also Denver war, finde ich, jetzt nicht zwingend in allem in seiner Bestform. Richtig überragend waren halt Jokic und Gordon und Peyton Watson. Aber ansonsten war das jetzt ja für die auch kein Ausreißer, positives Spiel. Deswegen würde ich so dieses Thema mit den Strohhalmen auf Celtics Seite auch nicht unbedingt machen. Ich finde, was man halt gesehen hat, das sind die beiden besten Teams diese Saison, glaube ich, die auf einem sehr, sehr krassen Niveau sich begegnen können. Man hat gesehen, dass die Celtics da durchaus mitspielen können. Die Frage ist halt, ob sie am Ende schlagen können und das 4-mal in der Serie. Und das ist halt einfach ein ziemlich großes Fragezeichen, ob das überhaupt jemand kann. Glaube ich. Also ich finde, so die Nuggets, so wie sie jetzt gerade auftreten, haben sich so diese Position eigentlich als Top-Favorit in der Liga schon ein Stück weit zurückgeholt, seitdem sie ernst machen. Also seit der All-Star-Pause haben wir auch seitdem eine 9-1-Bilanz und das zweitbeste Net-Rating. Das Beste hat natürlich Boston, weil so schlimm ist in Boston auch alles nicht, wie dann immer sich das anhört, nachdem sie 2-mal in Folge verloren haben.
Aber ja, dann ist ja.
Du weißt, wie es ist.
Alten Zeiten, ne? doch nichts gelernt, die Celtics.
Ja. Ja, aber was man schon einfach gesehen hat, dass obwohl Boston wirklich viel ausprobiert hat und obwohl es phasenweise auch mal für ein, zwei Possessions dann den Nuggets ein bisschen schwerer gefallen ist, es gibt keine dauerhaft gute Antwort. Das ist halt einfach so. Also Jokic wird im Zweifel schon einfach einen Weg finden und der ist, schickst du ein Double-Team, dann finde ich halt die Leute, es ist auch scheißegal, wann das Double-Team kommt, von wo, ob ich das überhaupt sehen kann, weil ich spüre es sonst mit meinen Spidey-Senses und dann spiele ich den perfekten Pass. Entweder als Lob auf Aaron Gordon, der Hulk gemischt mit dem Predator ist, wenn er von Jokic eingesetzt wird und irgendwo in Korbnähe ist. Also was der für Dunks allein in dem Spiel hatte, ist einfach nur vollkommen frech. Und ansonsten finde ich halt auch die Schützen und dann geht's halt darum, trifft jemand oder trifft jemand nicht. Und also natürlich ist das dann nicht so, dass du komplett unschlagbar bist, aber was die Nuggets halt einfach haben und was in der Form niemand sonst hat, ist, dass die sich in jeder Possession einen vernünftigen Wurf herausspielen können und dass es dadurch oft auch ein bisschen einfacher aussieht, selbst wenn es nicht zwingend einfach ist. Also die müssen ja schon auch irgendwie dafür arbeiten, aber sie haben halt einfach diese eine quasi Wunderwaffe, die besser ist als alles, was man sonst offensiv finden kann in der Liga. Und also teilweise auch mit Abstand, weil ich habe bei Jokic immer das Gefühl, wir haben uns ja alle schon mehr oder weniger darauf geeinigt, dass er der beste Passer der Liga ist. Wenn er will, ist er aber auch der beste Scorer. Und das so in Kombination ist halt einfach gemein, weil du kannst ihn ja nicht dann permanent doppeln. Du kannst ihn offensichtlich mit Porzingis auch nicht 1-gegen-1 verteidigen, weil den schiebt er dann durch die Gegend. Wenn es dann ein wuchtigerer Typ ist, der ist dann halt kleiner, da kann er auch drüber werfen. Jrue Holiday hat es ja auch eine Zeit lang versucht, ich fand es ganz cool, das mal zu sehen. Ich denke auch, dass wenn es diese Finals geben würde, dann würde man das auch häufiger sehen. Aber auch das ist halt,
Drew Holiday ist kräftiger als die meisten Bigs in der Liga. Deswegen machen die Celtics das ja auch oft, dass er halt Bigs verteidigen kann, ja, damit du dann halt Porzingis so als Roma hast. Aber Jokic ist halt einfach ein anderes Biest. So. Und auf den gibt's keine gute Antwort. Auf den hat auch Boston keine Antwort, die jetzt über eine Serie dazu führen wird, dass Jokic nicht effektiv sein wird. Es ist halt immer nur die Frage, wie viel kannst du von den anderen wegnehmen für eine Zeit. Und das ist halt, also das macht Denver einfach nach wie vor zum kompliziertesten Team, gegen das man spielen kann, glaube ich. Das heißt nicht, dass die komplett unschlagbar sind, aber ja, das ist halt einfach schon eine Facette, eine Stärke, die halt andere Teams einfach nicht haben. Und da schließe ich Boston mit ein, die auf jeden Fall auch ein gutes Spiel gemacht haben. Ich meine, dafür, dass Tatum schlecht war, Brown war überragend dafür. Der hat ein richtig starkes Spiel gemacht.
Ja.
Die haben schon auch ihre Mittel und Wege. Aber so dieser, dass es halt gefühlt so ein leichter, automatischer Prozess ist, dass man immer wieder einfach an gute Abschlüsse kommt, das hat Boston halt einfach in der Form nicht. Und ihre Defense, die eine der besten der Liga ist und vielleicht auch die flexibelste der Liga, weil sie halt einfach unterschiedlich aussehen kann, auch die hat nicht die eine Sache, die man gegen Jokic machen kann, sodass der dann irgendwie raus ist. Und das hat er einfach nochmal ziemlich krass bewiesen. Also das war halt einfach wieder eine unfassbar überragende Leistung von ihm, die eigentlich aber seit dem All-Star-Game auch jedes Spiel von ihm ist, mehr oder weniger.
Aber ist das vielleicht ein Ansatz, dass man alles, was du jetzt gesagt hast, so ein bisschen zusammengenommen, so die defensive Vielseitigkeit der Celtics plus dann eben die Sache, dass du Jokic ja nichts nehmen kannst. Sie haben auch noch andere Sachen versucht mit Horford oder Tillman mal, halt so ein bisschen physischer, aber das ist halt einfach, ja, ist halt nicht, es gibt halt keine Waffe, aber ist Boston nicht theoretisch prädestiniert, oder was heißt so prädestiniert, wie es geht, vielleicht ist das der falsche Ausdruck, aber die Art und Weise, wie Boston defensiv bestückt ist und die Verteidiger, die sie haben, könnte Boston nicht ein Team sein, das gerade in einer Serie, bei der du ja, wie gesagt, noch mehr füreinander planst, Möglichkeiten findet, den anderen doch noch mehr wegzunehmen. Und das ist jetzt in einem einzelnen Spiel, ist das immer das eine, aber halt wirklich in einer Serie dann wirklich Passing Lanes besser zuzumachen, Rotationen irgendwie anzupassen, Gordon so vielleicht ein bisschen besser vom Ring wegzuhalten, vielleicht auch dieses Two-Man-Game mit Murray, so schwer das natürlich ist, aber teilweise zu stören. Weil wenn mit Derek White, mit Holiday, mit Tatum mit seiner Länge, mit Brown, mit allen, die da rumrennen. Ist da Boston nicht tendenziell, eigentlich könnte es nicht in der Hinsicht noch interessanter werden, sollten sie in den Finals aufeinandertreffen?
Glaube ich schon. Also ich glaube auch, dass Boston am ehesten die Mittel dafür haben könnte. Ich weiß einfach nur nicht, ob die Mittel reichen. Aber
ja, das ist natürlich
das andere. Das müsste sich dann zeigen. Aber also auch da so mit dem Effekt, dass es über eine ganze Serie geht, da wäre ich auch gespannt, inwieweit dieses Stretching, was Boston gerade durch Porzingis hat, inwieweit sich das dann über eine ganze Serie auch auf Jokic so ein bisschen auswirken würde, weil er dadurch halt irgendwie noch ein bisschen mehr unterwegs sein muss, als er das jetzt in manchen anderen Matchups ist. Auch wenn so diese Reputation als Minusverteidiger ja schon lange ziemlicher Blödsinn ist und er mittlerweile, finde ich, eher absolut ein positiver Verteidiger ist. Aber das ist halt trotzdem dann nochmal was anderes, wenn du halt die ganze Zeit so gegen ein Team spielen musst, was so stretched out ist und wo du halt irgendwie dann viel Richtung Perimeter schauen musst. Ob das dann über eine ganze Serie einen ermüdenden Effekt auf ihn hätte, das könnte ich mir schon auch vorstellen, aber das müsste man sehen. Ich meine, bisher haben wir jetzt halt einfach über die letzten Playoffs sowieso nicht und auch in dieser Saison halt noch nicht wirklich so das Team gesehen, was ihn jetzt dauerhaft in irgendeiner Form vor echte Probleme hätte stellen können. Und also ich meine, Bill Simmons hat das ja zum Beispiel so formuliert, das war, glaube ich, der erste Podcast, den ich dazu gehört habe, aber
er hat,
glaube ich, gesagt, so, man muss mehr scoren als die Nuggets, sonst hat man gegen die keine Chance. Also so im Sinne von, da man sie eh nicht stoppen kann, geht es eher darum, wie viel kann man ihnen auf der Gegenseite wehtun. Ich sehe das nicht ganz so dramatisch. Ich glaube, wie gesagt, schon, dass man ihnen auch einzelne Sachen vielleicht ein bisschen wegnehmen kann. Die Frage ist halt einfach immer, kannst du ihnen genug wegnehmen, dass es am Ende dann reicht? Und Boston ist halt leider, auch wenn man, ich meine, Boston hat die beste Offense der Liga-Geschichte, ne, das, im Moment, das ist ja nach wie vor der Fall. Und trotzdem glaube ich, dass Bostons größte Stärke in den Playoffs eigentlich die Defense sein sollte. Und das ist dann halt schwer, das so zu übertragen auf eine Serie, also falls es dazu kommt, gegen den Gegner, auf den es vielleicht auch mit der besten Defense der Liga keine gute Antwort gibt. Aber ich würde es verdammt gerne sehen, weil es auf einem sehr hohen Niveau war. Es fühlte sich aber für mich auch teilweise so ein bisschen so an, als könnte es dann so ein bisschen laufen wie letztes Jahr Denver gegen die Lakers zum Beispiel, wo man halt die ganze Zeit, also da waren die Lakers ja in jedem Spiel dran, oder also zumindest in fast jedem Spiel. Es war meistens relativ eng und am Ende hatten sie halt einfach nicht so die Fähigkeit, die Spiele zu closen, wie Denver die halt hat. Und also, wenn es um enge Spiele geht, dann sehe ich Denver auch in den Playoffs immer im Vorteil. Boston muss eventuell eher die Spiele deutlich gewinnen, um sie zu gewinnen.
Ja, ich meine, gleichzeitig, wenn du die Defense ansprichst, also dass du kein Mittel findest, okay, aber vielleicht, dass du zumindest, dass die Defense so ein kleiner Klotz am Bein der Nuggets werden kann, dass die Celtics Offense sie dann doch leicht minimal überholen kann. Das ist vielleicht so, dass sie stoppen können, tue ich mich auch schwer. Aber das halt, wie gesagt, dass man halt der Offense mehr Möglichkeiten gibt. Und es wäre ja, wenn Tatum diesen Dreier trifft, den er da offen hatte nach dem Steal von Brown gegen Murray war es, glaube ich, ne?
Ja.
Dann wären sie eins vor gewesen. Das wäre dann irgendwie so ein Punkt gewesen, okay. Vielleicht hätten sie das Spiel dann am Ende gewonnen. Tatum hat ja eigentlich ganz gut angefangen, ne? War irgendwie, hat die ersten beiden Dreier getroffen. Die ersten drei Field Goals waren drin. Und dann irgendwann hat sich mal in die Hand gegriffen, keine Ahnung, hat auch einen leichten Layup verlegt. Aber es gibt ja jetzt so diese Statistik, dass er einer der schlechtesten Clutch-Scorer der Liga ist. Oder, also, was auch mit seinem Volumen. Wenn man jetzt so in die Vergangenheit blickt, also, weil er hat ja schon richtig gute Spiele abgeliefert in richtig wichtigen Situationen. Also, ein Aus verhindert in dem Spiel 6, in dem Spiel 7, hat er, also, keine Ahnung, 40 plus Punkte aufgelegt. Machst du dir Sorgen um Tatum?
Sorgen ist ein großes Wort. Also Sorgen im Sinne von, ist er besser als Jokic? Ja, aber das hatte ich auch vorher nicht gedacht.
Bei jedem.
Eben. also das hätte ich bei niemandem sonst so. Ich weiß nicht, also ich finde seine Entscheidungsfindung ist über die Jahre schon besser geworden. Also gerade auch so was enge Spielsituationen angeht. Aber es ist schon nach wie vor so, dass er manchmal und halt gerade in so engen Spielen einfach teilweise Entscheidungen trifft, bei denen ich denke, das ist einfach nicht smart. Also ich weiß nicht, ob das dann irgendwie so der Kobe-Fan in ihm ist, der ihm sagt, so, es kommt auf den letzten Wurf an. Aber das wäre eher ein Vorwurf, den ich ihm jetzt bei dem Cleveland-Spiel gemacht hätte, wo er halt die Uhr runterdribbelt bei einem Punkt Rückstand und dann halt alles davon abhängig macht, dass dieser letzte Wurf reinfällt und sonst verliert man halt. Obwohl man auch einfach schnell hätte versuchen können, in Führung zu gehen und sich dann auf seine starke Defense zu verlassen. Das war für mich einfach eine ziemlich dämliche Entscheidung.
Ja.
Gegen Denver war das jetzt, finde ich, weniger zu sehen. Ich finde, er hat sich halt teilweise so ein bisschen rausgenommen. Ich fand es auch ein bisschen komisch, dass selbst in den Minuten, wo Brown, der ja wirklich über weite Strecken on fire war, dass, wenn der dann mal auf der Bank saß, das dann trotzdem nicht per Default irgendwie, hey, Two-Man-Game, White, Tatum, lass ihm mal ein paar einfache Würfe verschaffen, damit er irgendwie reinfindet ins Spiel. Ich fand, das kam ein bisschen zu kurz. Ich weiß dann manchmal nicht, wie viel davon ist jetzt er, wie viel davon ist auch dann so teilweise der Plan des Gegners. So die überlegen sich ja für ihn dann natürlich auch schon einiges, was sie irgendwie gegen ihn machen können. Aber also nee, zurück zu der Ausgangsfrage. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass er der beste Spieler eines Champions sein kann. So ist es nicht, aber ich hätte trotzdem, also wenn es jetzt auf Boston Denver hinauslaufen sollte in den Finals und es enge Spiele am Ende werden, dann habe ich definitiv mehr Vertrauen in Jokic als in Tatum. Das ist aber auch einfach, also da ist es auch eigentlich dann im Moment
Jokic vor allem.
Ja, und es ist im Moment tatsächlich egal, wer auf der Gegenseite steht.
Genau, das meine ich, ja. Deshalb, ja, also ich find auch, wie gesagt, dadurch, dass man es auch schon anders gesehen hat, es gibt Fragezeichen, denke ich schon, also gerade die Entscheidungsfindung, die du ansprichst und gerade so, wenn es dann zu sehr Richtung Hero Ball geht, gleichzeitig kann ich mir absolut vorstellen, dass er auch ein Spiel entscheiden kann. Weil wenn er heiß auf in einem Spiel drin ist, dass er dann auch in einem engen Spiel die wichtigen Würfe trifft. Und was halt, finde ich, auf Bostons Seite positiv ist, ist halt dann die Entwicklung von Jaylen Brown einfach, dass er in solchen Spielen dann übernimmt. Also es war ja schon das Warriors-Spiel. Gut, war jetzt nicht ganz eng. Aber trotzdem war ja das Ding so, okay, hier, wirf mal Jaylen. Und Jaylen hat halt den Moment angenommen. Und irgendwie habe ich schon den Eindruck, dass er da jetzt halt mittlerweile ja irgendwie so ein bisschen mehr Ruhe findet und sich seine Spots besser aussuchen kann und halt irgendwie weiß, wie attackiere ich, wann attackiere ich, dann auch mal einen Wurf einstreuen kann. Jetzt, ich glaube, vor kurzem hat er wieder ein Spiel drin gehabt, wo der Dreier gar nicht gefallen ist, aber der Dreier fällt gerade grundsätzlich auch, seit dem All-Star-Break fällt grundsätzlich auch etwas besser. Und das ist ja was theoretisch Mut macht, dass die Entscheidungsfindung von Brown ja im Prinzip besser geworden ist irgendwie. Und
Ja, ist halt die Frage, ist sie wirklich besser geworden oder ist Jalen einfach Jalen und wenn die Möglichkeiten zu ihm kommen, dann ist er aggressiv.
Kann natürlich auch sein.
Ich glaube, das ist bei ihm schon auch so ein bisschen das Ding. Also was mir eigentlich am ehesten, glaube ich, über die letzten Wochen teilweise so ein bisschen sauer aufstößt, ist, dass gerade so am Ende von Spielen habe ich das Gefühl, es ist, also Derek White ist mir zu wenig involviert. Das
ja,
steht
ja.
Nicht nur so als Scorer, auch wenn man sagen muss, so seit der All-Star-Pause hat er, glaube ich, in der Hälfte der Spiele nicht mehr als 8 Field Goals gehabt. Das finde ich schon ziemlich wenig, aber gerade so, also gegen Cleveland am Ende, auch gegen Denver am Ende, da hätte ich teilweise gerne mehr ihn auch als Ballhändler-Initiator gesehen, der dann die anderen in Szene setzt, weil ich diese, und das ist halt schon auch etwas, was man ja leider seit Jahren von den Jays auch ein bisschen kennt, dass am Ende enger Spiele wird auf einmal alles viel, viel langsamer. Es gibt mehr Dribbeln auf der Stelle und dann gibt es am Ende schwierige Jumper. Und es gibt Situationen, wo das okay ist, aber es gibt auch viele Situationen, wo es eigentlich eine bessere Alternative gäbe. Und für mich wäre das relativ häufig, gerade wenn es so ein bisschen stockt alles, gib den Ball mal White, lass ihn Two-Man-Game mit Tatum oder auch mit Porzingis machen, lass mal gucken, was daraus entsteht, ob wir da vielleicht nicht auch noch ein paar mehr einfache Abschlüsse bekommen können. Und ja, das kommt mir im Moment teilweise ein bisschen zu kurz. Aber vielleicht ist das auch so ein Ding, was jetzt gerade halt einfach so ist und was sich dann auch wieder gibt, weil irgendwas anderes dahinter steckt. Aber
ja.
Das wäre sowas, wo ich eher denken würde, das könnte Boston so am Ende enger Spiele vielleicht noch ein kleines bisschen mehr einsetzen, dass man da ja auch noch einen sehr, sehr guten Spieler hat, der ein guter, schneller Decision-Maker ist.
Also wie es Minnesota teilweise mit Conley und Gobert macht. So, okay, also nicht, dass die Offense überragend wäre, der Timberwolves, aber so, okay, jetzt geht
gerade Stabilisator, ne?
Genau, ja. wir laufen mal schön Side-Pick-and-Roll oder sowas und dann 2 einfache Punkte abrollen, dank, und dann gucken wir mal weiter. Und sowas, also auf jeden Fall, ich glaube, das ergibt irgendwie Sinn. Jetzt lass uns mal, bevor wir weitergehen, noch mal ganz kurz über Denver vielleicht. Du hast Peyton Watson, hast du angesprochen. Vor der Saison war ja genau das so die Frage. Okay, ist Peyton Watson mehr als seine Ansätze in Jahr 1, beziehungsweise was sehen wir jetzt? Und ist er jetzt quasi, kann er so ein bisschen auf eine ganz andere Art natürlich, aber die Rolle von Bruce Brown füllen, ist er jetzt quasi eine verlässliche Bankoption? In dem Spiel ja. Also seine Energie ist schon sensationell, die er so bringt. Auch so,
ja.
Sowohl
die Athletik offensiv, also ist auch völlig, yeah. Völlig vorgewillt.
Ja. Also was ist dieser Block gegen Tatum im vierten und auch generell. Und
meinst du den, wo er über Jokic gesprungen ist?
Ja.
Jokic, der 2,15 Meter, glaube ich, groß ist, ja. Kann man schon mal drüber springen.
Kannst schon mal. Also der ist schon, ne? War schon richtig gut. Wurf ist auch noch gefallen dazu. Richtung Playoffs. Sagt die Saison für dich bis jetzt, okay, nee, das ist jetzt quasi 6., 7., 8., die Rotation, das passt jetzt so mit Watson?
Also, ich denke, dass der ein Playoff-Spieler sein wird, auf jeden Fall. Also so die Defense ist halt einfach mega wertvoll. Er ist jetzt kein Knockdown-Shooter in dem Sinne, er nimmt ja auch nicht so wahnsinnig viele Würfe, aber ist trotzdem, glaube ich, ein intelligenter Spieler und so die Athletik, die er mitbringt, die lässt sich ja auch anderweitig einsetzen. Das muss ja nicht Spot-Up in der Ecke sein, sondern Denver nutzt ja durchaus auch sehr viel so Off-Ball-Cutting und so. Und Jokic mag Leute, die athletisch in Korbnähe sind. Frag mal Aaron Gordon. So das hilft schon. Also dafür kann man den schon nutzen. Und also ich fand, was durch ihn auch nochmal so ein bisschen deutlich geworden ist, Boston ist ein Team, was in fast allen Matchups einfach relativ automatisch an Mismatches kommt, also an vorteilhafte Situationen, weil das halt eigentlich so eine große Truppe ist, die halt Ballhandling, Shooting, die hat das halt auf allen Positionen. Denver ist aber halt eins der ganz wenigen Teams, die halt auch gigantisch groß sind und wo das echt schwer ist, sich so diese Mismatches zu finden und da dann halt so einen athletischen Wing wie Watson noch reinbringen zu können, neben KCP, der immer noch echt unterbewertet ist, und Gordon, der gegen manche Forward-Typen auch einfach einer der besten Verteidiger in der Liga ist und halt, wie gesagt, auch einfach ein Panzer ist, das ist da schon auch nochmal echt ein ziemlich großer Vorteil, den sie da mitbringen können. Ich meine, Porter ist auch fast ein Seven-Footer und ist defensiv viel besser als noch in den ersten paar Jahren seiner Karriere. Und so diesen Vorteil, den Boston gegen fast alle Teams hat, den haben sie halt einfach gegen Denver in der Form nicht. Und ich glaube, Watson hilft dabei. Christian Brown haben wir letzte Saison ja auch schon teilweise in den Playoffs gesehen, dass der da mithalten kann, auch wenn der finde ich, jetzt in dieser Saison nicht den großen Sprung nach vorne gemacht hat oder so und auch letzte Saison nicht gegen jeden Gegner viel gespielt hat in den Playoffs, aber ja, es ist nach wie vor keine richtig gute Bank, aber wahrscheinlich ist sie okay.
Gut genug.
Und genau, also zumal man das ja jetzt auch schon teilweise gesehen hat, wenn es dann drauf ankommt, dann wird die Rotation geschrumpft, dann kann Gordon mal Backup-Fünfer sein. Najee spielt das ja jetzt teilweise, sieht auch wieder ein bisschen besser aus als zu Beginn der Saison, aber dann werden halt auch Murray und Jokic mehr gestaggert. In diesem Spiel waren die Minuten ohne Jokic, gerade in der ersten Halbzeit. Da hat ja Murray dann teilweise einfach gekocht und der hatte sonst kein gutes Spiel, aber so diese Phasen ohne Jokic, da hat er sie ja schon auch ein bisschen über Wasser gehalten. Und also mehr müssen ja diese Bank-Lineups im Prinzip auch nicht in den Playoffs, weil im Zweifel ist das bei Denver einfach so, dass sie die Minuten, wo Jokic auf dem Court steht, sowieso gewinnen. Es geht nur um die Frage, verlieren wir die Minuten ohne ihn zu doll? Und wenn man die nicht so doll verliert, dann ist man in einem ziemlich guten Zustand. Ja, so sieht halt Denver für mich jetzt gerade einfach wieder aus.
Denver ist zurück, ist Jokic auch zurück, MVP?
Ich denke, dieser Stretch gerade sorgt dafür, ja. Also er war ja bei diesem letzten Straw-Poll, den Tim Bontemps für ESPN gemacht hat, schon vor dem All-Star-Weekend war das, glaube ich. Da war er schon auf Platz 1 und zu dem Zeitpunkt hätte ich jetzt noch gesagt, eher Shay. Mhm. Jetzt gerade haben beide Teams die exakt gleiche Bilanz. Und Jokic ist halt einfach nur frech unterwegs gerade. Also so seit dem All-Star-Weekend, habe ich mal vorhin nachgeguckt, sind seine Zahlen 26,7 Punkte, 13,6 Rebounds, 10,6 Assists. Zwei Blocks, ein Steal oder andersrum, glaube ich. Oder irgendwie 67% True Shooting. Also das ist halt schon relativ frech. Bei einer 9-1 Bilanz, glaube ich, das Net-Rating in seinen Minuten ist fast plus 20. Also er zeigt es jetzt halt gerade dann doch nochmal, dass er doch immer noch recht gut ist. Und dann, also ja, wenn es mit der Bilanz am Ende knapp ist, dann ist, glaube ich, auch dieser Neuheitseffekt von Shay einfach nicht stark genug. Und da muss man einfach sagen, so dann gewinnt halt einfach der beste Spieler. Und das ist ja dann auch vollkommen fein. Also ich glaube, dass Jokic sich den Award gerade sichert oder schon gesichert hat.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber weil auch halt der Konsens irgendwie mittlerweile schon ist, dass er der beste Spieler der Liga ist. Und dann, klar, dann hast du ja gesagt, der Neuheitsfaktor von Shay und der auch zu Recht. Ich meine, Shay ist ja auch ziemlich gut unterwegs, auch seit dem All-Star-Break, wobei OKC jetzt auch mal das ein oder andere liegen lässt. Vergangene Nacht jetzt wieder gegen die Lakers verloren, also nicht vergangene Nacht gegen die Lakers verloren, aber sowohl vergangene Nacht als auch gegen die Lakers. Trotzdem, ich glaube halt auch, dass das, wenn Jokic so spielt und Denver dann eben halt noch am First Seed kratzt dann, weil die Bilanz nicht so weit auseinander geht, dann glaube ich, ist es am Ende dann doch Jokic, weil auch die On-Off-Zahlen halt nochmal anders sind und genau. Bevor wir zu den Verletzungen kommen, es gibt noch eine Sache, die wir kurz besprechen müssen und dafür machen wir eine kleine Runde Werbung. Denn ihr wisst ja, bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr euch überlegen, wer Champion wird zum Beispiel. Und das ist natürlich nach dem Spiel besonders interessant, zumal die Buchmacher den Celtics trotz des Season Sweeps der Nuggets noch eine 3,2er-Quote geben und den Nuggets eine 4,7er-Quote. Gehst du mit und sagst, Boston ist trotzdem Favorit? Ich meine, ich glaube nach allem, was wir bis jetzt gesagt haben, eher nicht. Aber wie schätzt du es ein? Es ist auch, also ich meine, es ist ja auch noch ein Stück auseinander. Also, oder bist du überrascht, dass es so aussieht, wie es aussieht?
Ein bisschen überrascht. Also ich sehe zwar schon das Argument, dass Denver wahrscheinlich einen schwereren Weg in die Finals hätte. Einfach aus dem Grund, dass der Westen tiefer und besser besetzt ist, auch wenn man, also im Moment gibt es da ja durchaus auch ein paar Fragezeichen, weil halt auch sich ein paar Verletzungen dort jetzt eingestellt haben. Aber insgesamt haben die natürlich in der Theorie den schwierigeren Weg als Boston, wo ja auch die halbe Conference leider verletzt ist im Moment, muss man sagen, also im Osten. Aber wenn es dann um das direkte Matchup gehen würde, wäre es meiner Meinung nach schon eher so, dass Denver da favorisiert sein müsste. Also weil sie es gerade erst letzte Saison gezeigt haben mit einem dominanten Playoff-Run, weil sie nicht nur jetzt diese beiden Spiele gewonnen haben, aber einfach auch aus dem Grund, dass es bisher halt einfach, seitdem sie gesund sind und in der Form zusammenspielen, es noch kein Team geschafft hat, sich eine richtig gute Lösung gegen sie einfallen zu lassen. Und also auch jetzt so mit der Form, die sie jetzt gerade zeigen, wo sie halt so diesen Schalter umlegen, was ja schon auch echt eine eine Kunst ist, wie sie das machen, weil sie über die Wochen vor dem All-Star-Break ja schon teilweise eher entspannt unterwegs waren. Wie sie jetzt gerade zeigen, dass sie dazu in der Lage sind, die Muskeln spielen zu lassen, sind sie meiner Meinung nach Titelfavorit Nummer 1. Und also entsprechend sollten sie aus meiner Sicht auch eher die besten oder also die niedrigste Quote haben.
Gehe ich mit. Zumal sie halt diesen einen Spieler haben, auf den die wenigsten eine Antwort haben, einfach. Und dann halt noch die richtigen Komplementärspiele außenrum. Und diese Kombination ist halt schon, wenn sie es aufs Parkett bringen, was sie ja momentan tun und was sie ja auch schon in den Finals gezeigt haben, ist für mich halt einfach auch noch so ein bisschen, noch mal ein bisschen stärker einzuschätzen als das, was Boston momentan so bringt. Also von daher. Aber ich bin gespannt. Also es wären enge Finals.
Ja, also das wäre jetzt für mich auch nicht so, dass Boston da irgendwie chancenlos reingehen würde, aber zumindest in meiner Sicht schon als Underdog, wenn es jetzt zu diesem Duell kommen sollte.
Ja, gehe ich mit. Das ist alles natürlich wie immer ohne Gewähr. Die Quoten sind von heute, 13. März 2024. Und bevor wir weitermachen, hört euch noch ganz kurz folgenden Hinweis an. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit kommen wir zum unangenehmen Teil dieser Folge. Wir haben es eingangs ja schon relativ intensiv erwähnt eigentlich, aber Verletzungen. Und am besten fangen wir wahrscheinlich mit der gewichtigsten an. Wahrscheinlich Karl-Anthony Towns, Meniskusriss, OP, wird in 3 bis 4 Wochen, und mittlerweile sind es glaube ich noch 3 Wochen, reevaluiert. Es war, glaube ich, letzte Woche, kurz nach der Folge war es soweit. Und ich war so ein bisschen an Embiid erinnert, wo wir ja auch gesagt haben, ja, in 6 Wochen guck mal nochmal und so und Meniskus. Und es ist ja immer so, wenn es kommt dann so, okay, die Diskussion oder die Fragerunde wird ein Stück entfernt, muss geflickt werden, kann geflickt werden, ist es sinnvoll, das zu machen? Und man muss dann sehen, wie groß das Stück ist, man weiß es nicht. Was macht das denn jetzt mit Minnesota? Also man muss sagen, sie haben jetzt letzte Nacht großes 22-Punkt-Comeback gegen die Clippers auf dem Rücken von Anthony Edwards. Haben auch das Spiel gegen Indiana gewonnen. Auch ein ziemlich solider Block gewesen von Edwards da, um das Spiel zu gewinnen am Ende.
Ja, der war nicht verkehrt. Neesmith,
ja, leicht kurz mal mit dem Rücken, sich vom Brett den Rücken kraulen lassen, auf dem Weg nach unten. Und ja, aber was ist denn... Du hast ja den Simmons-Pod auch gehört, ne? Da ging es ja auch um das Spiel. Weil so, Simmons hat immer ganz kurz versucht zu sagen, ja, okay, ja, vielleicht mit, wenn dann Anderson spielt statt Towns, du hast irgendwie dann noch Naz Reid und so, macht es dann mehr Sinn und können sie es irgendwie packen. Aber die offensiven Möglichkeiten, und das ist ja was ihnen grundsätzlich, wovon sie jetzt auch nicht wahnsinnig viel haben oder beziehungsweise wo sie ja eh Probleme haben, sind schon zu gering, als dass man jetzt sagen könnte, ja, die spielen das jetzt so runter und gehen dann trotzdem locker oder spielen noch um den First Seed vielleicht auch am Ende.
Ja, also es würde mich schon überraschen, wenn sie jetzt am Ende den First Seed bekommen würden, einfach aus dem Grund, dass OKC und Denver halt beide jetzt auch nicht gerade so wirken, als würde ihre Formkurve nach unten zeigen. Ne? Also da ist es ja im Moment total eng beieinander. Also ich glaube, alle 3 Teams haben 45 Siege und 2 haben 20 Niederlagen und Minnesota hat, glaube ich, 21. Also es ist jetzt gerade quasi keine Distanz dazwischen, aber es würde mich wundern, wenn das so nach einem Monat dann immer noch der Fall ist. Und dann muss man eher davon ausgehen, dass sie halt auf 3 oder 4 in die Playoffs gehen, was auch immer noch jetzt kein Drama ist. Wichtiger wäre halt dann Cat zu haben. Aber ich meine, da kann ich dir jetzt medizinisch natürlich auch nicht wahnsinnig viel zu sagen. Ja. Ich glaube einfach nur, dass, also so gerne ich auch Anthony Edwards mag und also auch wenn mir teilweise das alles ein bisschen schnell geht, wie er dann immer direkt so der nächste Jordan und der nächste, also eigentlich ist er auch schon quasi ein Top-5-Spieler und sollte MVP-Kandidat sein. Das geht mir alles wesentlich zu schnell, aber ich bin trotzdem großer Fan von ihm. Aber ich glaube, der hat offensiv zu wenig Hilfe, wenn Cat nicht dabei ist, als dass Minnesota dann eine Serie gewinnen könnte. Zumindest gegen die allermeisten Gegner. Ich glaube, das ist dann schon, also die Defense ist absolut sattelfest, die ist richtig gut. Aber offensiv ist das halt schon ein Team, was einfach selbst mit Cat schon nicht überragend war und was ohne ihn halt einen richtig, richtig dynamischen Scorer hat. Also jetzt, ich habe mir das Spiel letzte Nacht gegen die gegen die Clippers angesehen. Da war Conley dann gut, hat seine Dreier getroffen. Reed hatte irgendwie seine Momente. Es ist jetzt nicht so, dass da die sonst alle anderen blind wären oder so. Aber das jemand, der einfach halt. Genau, der jemand, der konstant eine Gefahr ausstrahlt, der auch mal ein Double-Team ziehen kann, der halt ein exzellenter Scorer wirklich ist. Sowas haben sie halt sonst einfach gar nicht. Das muss jetzt Edwards machen. Und ich glaube, dafür ist der Westen zu gut, als dass er das jetzt einfach so kommt, Leute, ich nehme euch auf meine Schultern, mach 40 Punkte pro Spiel und wir schmeißen jetzt Team X aus den Playoffs. Vielleicht kann das passieren, also vielleicht straft er mich da auch Lügen. Ich meine, er hat ja auch über, also gerade letzte Saison in den Playoffs auch schon teilweise richtig krasse Leistungen gezeigt, aber da, es ist dann teilweise schon einfach ein sehr, sehr verstopftes Feld. Also so gerade mit der Starting Five, die sie jetzt gerade haben. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob sie die lange beibehalten können, aber mit Anderson in der Rolle von Towns, es ist halt dann, also wirklich gar kein Platz. Ne? Also ja. McDaniels ist jetzt nicht der kann schon offene Dreier treffen, aber es ist jetzt nicht der große Scorer. Gobert ist sowieso nur in Korbnähe. Anderson dann noch mit drin, der echt ein cooler Spieler ist, also den ich auch gerne mag, aber der halt auch von draußen keine Gefahr ausstrahlt. Das ist schon schwierig. Ich habe jetzt auch mal geguckt, die Sample Size ist noch nicht riesig, aber bei Cleaning the Glass, diese Starting Five, die sie jetzt dann gegen die Clippers ausgepackt haben, hat ein Offensivrating von 100.5. Also wirklich, das sind 15 Punkte unter Ligaschnitt. Ne? So, das ist schon dramatisch schlecht. Die sind defensiv gut, aber also offensiv funktioniert es halt gar nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie da irgendwie lange dabei bleiben. Es gibt ja auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Also wenn man zum Beispiel Nikhil Alexander Walker irgendwie mit reinnimmt, der zumindest ein bisschen mehr Shooting mit reinbringt und dann vielleicht Anderson und Reed zusammen koppelt, weil Reed ja von draußen werfen kann. Vielleicht ergibt das mehr Sinn. Das wird sich jetzt über die nächsten Wochen zeigen. Aber also für mich ist Minnesota auch ohne Towns immer noch ein gutes Team, aber nicht unbedingt, glaube ich, mehr eins, das halt in den Playoffs wirklich was reißen kann. Ich glaube, da brauchen sie Towns schon für.
Ja, sehe ich ähnlich. Und ich meine, das Problem gerade ist ja auch noch, dass Monte Morris auch mit hinterem Oberschenkel oder Verletzung am hinteren Ohr, also Hamstring, raus ist. Also wäre ja auch nochmal jemand, der Scoring, Shooting von der Bank bringen könnte und dann irgendwie da noch was. Und Conley hat ja selber auch gesagt, irgendwie, also sein Rhythmus ist gerade auch nicht so, wie er sein sollte. Ich meine, umso beeindruckender finde ich schon, was Edwards teilweise abreißt. Also dieses Pacers-Spiel, dass er brutal athletisch ist, wissen wir ja mittlerweile. Da muss er nicht gegens Brett springen, damit wir das checken. Aber ich finde halt auch, dass er mittlerweile sich auch gar nicht, wenn er Richtung Korb geht, gar nicht immer nur unbedingt auf seine Athletik verlässt, sondern irgendwie, also ich finde, er hat die Handles, er bringt
immer wieder krasse Finesse-Finishes auch teilweise drin.
Ja, und hat Geschwindigkeitswechsel, Hesitation, Headfakes. Also es ist jetzt nicht so Kopf runter und ich bin eh der Schnellste und irgendwann bin ich am Ring. Und da glaube ich, ist da halt schon nochmal ein Schritt. Ich meine, der Dreier fällt momentan überhaupt nicht gut aus seinem All-Star-Break, ne? Keine 30%, glaube ich, von draußen. Und das ist natürlich, hilft natürlich nicht, wenn um dich rum auch keiner Dreier werfen kann, wenn es bei dir auch nicht funktioniert. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Aber ich tue mich dann auch schwer zu sagen, weil Towns halt schon auch so ein bisschen, klar, es macht die Defense irgendwie ein bisschen unrunder, die ist aber auch mit ihm sehr, sehr gut, aber offensiv fehlt halt dann dieses Stretching, Floor-Stretching-Element, dieses, ja, wie du sagst, dieser verlässliche zweite Scorer eben. Und dann kann sich die Defense, und gerade wenn du dann Richtung Playoffs gehst, kann sich die Defense halt noch mehr auf Edwards fokussieren. Und dann ist es dann, spielst du jetzt nicht gegen ein Clippers-Team, bei dem Kawhi, reden wir gleich kurz drüber, raus muss nach ein paar Minuten, das irgendwie bei dem
keine Seele hat.
Das keine Seele hat, genau. Paul George auch angeschlagen, Westbrook raus ist und so. Sondern dann hast du halt, okay, wir haben diese Serie und wir planen dafür und wir planen für Edwards und der Court ist eh schon eng für ihn. Mal schauen, was wir da machen können. Also von daher hoffe ich, gerade nach, das ist halt schon bitter. Jetzt haben sie wirklich eine geile Saison, die Wolves.
Man kann schon sagen, einmal. Die letzte war vor 20 Jahren. Ja. Das ist dann wirklich, das zählt als dann einmal, wenn sie jetzt eine geile Saison
haben. Ja, das stimmt. Ist verjährt quasi. Nein, aber, nee, hast recht. Und dann ist es irgendwie, und dann passiert
das. Das ist halt fast eine ganze LeBron-Karriere.
Das stimmt. Stimmt. Ja. Der LeBron war natürlich auch erstmal raus mit. Weiß ich auch gar, wie es formuliert war, ganz kurz, mit severe ankle soreness. Also wahrscheinlich schon so, dass die meisten Ärzte gesagt hätten, LeBron eigentlich OP.
Eigentlich erstmal 2 Jahre Pause, bevor es weitergehen kann, meinst du?
Aber,
Ja, siehst du mal, Arbeiter, jetzt nimmst du wieder jede Gelegenheit wahr, um mal gegen LeBron zu helfen.
Ich weiß nicht, ob mir das, vielleicht ist es dann wirklich auch so meine das, wie ich mittlerweile gepolt bin, aber ich finde so, bei LeBron ist immer, wenn LeBron aussetzt, ist es schon immer sehr, sehr dramatisch und dann ist er immer sehr, sehr schnell wieder zurück.
Ja, klar.
Also er hat ja auch wieder gespielt mittlerweile, trotz severe ankle soreness. Es war nicht nur ankle soreness, es war severe.
Also wenn ich morgens aufstehe, dann habe ich auch manchmal severe ankle soreness und dann bewege ich mich trotzdem durch den Tag. Was will man machen?
Ja, geschmeidig wie ein
kleines weitergehen, Kätzchen, ne? Ja. Ja, genau. Also ich nicht, aber manche vielleicht.
Ja, manche einer, genau. Naja, auf jeden Fall hoffentlich kehrt schnell zurück. Also was heißt schnell? Hoffentlich halt Richtung Playoffs und dann sind wir gespannt. Und dann ist natürlich auch immer noch die Frage, wie fit? Holpert's dann kurz? Wie gut funktioniert das dann? Aber
ja. Ja, es ist schon echt bitter, also einfach, weil die Wolves halt auch in dieser Situation sind, wo sie halt echt einfach einen sehr, sehr teuren Kader in Kürze haben werden, wo es nicht so easy wird, das alles zusammenzuhalten und man eigentlich schon sehr angenommen hat, jedenfalls, also nach dem, was ich dazu auch so gehört und gelesen habe, dass das Abschneiden in dieser Saison durchaus auch wichtig dafür ist, wie es weitergeht. Also weil es ja auch eine neue Ownership-Situation gibt und so und man das halt nicht zu 100% einschätzen kann. Und da wäre es natürlich schon ihnen sehr zu wünschen gewesen, dass sie in mehr oder weniger voller Kraft in die Playoffs reingehen können, um halt zu zeigen, wie gut kann denn dieser Kern, der da zusammengestellt wurde mit dem nach wie vor recht üppigen Overpay für Gobert und dieser Cat Edwards Dynamik und so, wie gut das denn wirklich sein kann. Und jetzt kriegen wir es vielleicht nicht zu sehen. Ich hoffe, dass wir es zu sehen kriegen. Aber also nur um das nochmal zu unterstreichen, also auch Edwards, so geil ich ihn als Offensivspieler auch finde, in dieser Saison bisher Offensivrating, wenn er spielt und Towns nicht, ist bei 113,9, also auch unterdurchschnittlich. Das ist halt einfach, das ist dann schon echt eine ziemlich krasse Herausforderung. Und ich will, es kommt ja dann auch noch hinzu, dass Edwards auch nicht durchspielen kann. Und die Minuten ohne ihn sind dann halt noch mehr, dass man halt schauen muss, okay, ziehen wir jetzt alles um Mike und Rudy Pick and Rolls auf? Ist das jetzt dann quasi unsere Identität? Und dann, also dafür haben sie jetzt eigentlich auch nicht unbedingt den umgebenden Supporting Cast. Also es ist schon einfach ärgerlich, muss man sagen. Echt schade.
Indeed, indeed. Es gibt viele ärgerliche Geschichten. Zum Beispiel Ben Mathurin. Schulter-OP, Saison aus. Fehlt.
Der Scheiße,
ne?
Ein alter Bayern-Coach gesagt hätte.
Ja, richtig scheiße. Fehlt dem Pacers jetzt ein dynamischer Scorer, richtig? Oder jemand, der, also nicht im Sinne von, er legt ja 20 plus Punkte auf, aber halt jemand, der attackiert, der Athletik mitbringt, der den Ring unter Druck setzt, richtig?
Ja, also meiner Meinung nach fehlte denen noch eine weitere Scoring-Konstante und also auch gerade so dieser Movement-Shooter, den halt Hield dargestellt hat, so das fehlte der Offense über die letzten Wochen auch.
Jetzt abgesehen Position Buddy Hield oder was?
Ja, genau.
Ja, richtig, gut.
Vom Buddy, also dass Halliburton im Moment nicht so ganz er selbst ist, das, oder zumindest für einige Zeit es nicht war, das hatten wir auch letzte Woche erst thematisiert, also ich glaube, den Pacers fehlt gerade so ein bisschen was, auch wenn sie jetzt letzte Nacht gegen OKC gewonnen haben. Aber es ist auf jeden Fall bitter. Also Mathurin halt auch einer der jungen Spieler im Kader ist, die halt wirklich Upside mitbringen und für den es wahrscheinlich auch eine gute Erfahrung gewesen wäre, einfach mal zu sehen, wie funktioniert das denn so Richtung Postseason und so. Ja. Aber was will man machen? Scheiße gelaufen. So ein bisschen Überschrift für den Port heute.
Ja, schon.
Das bezieht sich auf Defense gegen Jokic, bezieht sich aber auch auf die scheiß Verletzung.
Ja, es ist schon echt krass. Also dann auch, wenn man mal guckt, es sind ja so ein, also Sadiq Bey mit Kreuzbandriss, Saisonende. Josh Richardson, Schulter-OP, Saisonende. Alperen Şengün.
Das ist die größte Frechheit.
Auch irgendwie bitter, schwere Knöchelverstauchung und Knochenprellung im Knie. Also sich quasi gleich beides mal, also versucht hat, Sabonis zu blocken, beides kaputt gemacht und das. Also er gerade schon ordentlich einen aufgespielt hat. Also er hat jetzt, ich muss sagen, seit seinem All-Star-Break seine Quoten und so, das hat sich gar nicht so groß verändert, aber so dieses Signature-Spiel am Freitag? Gegen die Spurs?
Das 45-15-5 Spiel.
Ja, richtig, richtig. Wo er so richtig aufgeregt hat. Was ich bei ihm ja schon geil finde, ist, dass er halt so diese Matchups halt voll annimmt. Also ich habe auch damals, also gegen Jokic, also so das erste, zweite Spiel gegen die Nuggets, oder immer wenn es gegen Jokic geht, ist er halt irgendwie voll da und attackiert halt so richtig. Und so war es jetzt halt mit Wemby auch. Wobei ich da jetzt schon sagen muss bei dem Spiel, also A, ich gucke echt selten Rockets und Şengün ist geil, aber ich finde Rockets, das ist so ein Team, da passt mir der Vibe irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es an Dylan Brooks liegt, aber es ist irgendwie, das zieht irgendwie... Das zieht dann schon meine Laune so ein bisschen runter. Sorry.
Ja, es ist auch ein bisschen bergab gegangen im Laufe der Saison. Ja, also zum Saisonstart fand ich das schon eigentlich eine ganz coole Truppe, aber mittlerweile jetzt, wo auch sie sind so ein bisschen haben abreißen lassen, geht es auf jeden Fall wieder ein bisschen in die falsche Richtung, bin ich auch der Meinung. Auch wenn ich Cam Whitmore und Amen Thompson auch echt gerne zusehe.
Ja, Cam Whitmore ist sehr, sehr cool. Und ich finde aber sehr cool, dass das Şengün halt diese Duelle immer annimmt. Und jetzt war es schon so, am Anfang fand ich, also er hat sich Wemby... Er hat attackiert, am Anfang sah Wemby aber noch besser aus und dann hat er irgendwann so, und dann hat sich seinen Rhythmus geholt, hatte ich so den Eindruck, als Wemby erstmal auf der Bank war und dann gab es halt so am Ende so dieses Ding, wo er ihn halt regelmäßig Richtung Korb geschoben hat, einfach und halt so richtig so ein bisschen Bullyball gespielt hat und dann halt, und dann war er auch komplett halt noch den Dreier dann getroffen und sowas und war schon ein geiles Spiel und umso bitterer ist es halt, dass er jetzt, ja, sie hoffen, dass er Richtung Saisonende zurückkommt, wobei die Frage ist halt natürlich, wie wahrscheinlich es ist, dass sie dann noch Playoff-Chancen haben. Also Curry, noch eine Verletzung, soll ja Freitag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Das heißt, dann können die Warriors vielleicht auch wieder gewinnen, stehen ja 1-4 ohne ihn dieses Jahr. Ja, ich weiß, wie macht...
Die Rockets sind raus, die sind...
Ja, also, eben, wollte ich sagen. Ja. Ergibt Sinn für Houston auch, das irgendwie zu pushen, dass er irgendwie schnell zurückkommt?
Nee, mich würde es sehr wundern, wenn wir Şengün noch mal sehen, diese Saison. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache für ihn, dass das ja offensichtlich jetzt keine ganz schwere Verletzung ist.
Auf jeden Fall. Das ist, ne? Sah ja übel aus, ne?
Ja, absolut. Also von daher, ich gehe eher davon aus, dass man den halt kommende Saison dann wiedersehen wird. Aber die waren über die letzten Wochen insgesamt ja schon echt nicht so gut. Die haben jetzt schon 5 Niederlagen mehr als die Warriors und Lakers. Das dann jetzt aufzuholen ohne ihren besten Spieler, wird auf keinen Fall passieren. Außer... Wie heißt der jetzt gerade nochmal? Der Typ, der aussieht, als würde mit einem Pickup-Truck in die Halle fahren.
Jock Landale.
Ja, genau. Gut, dass du es... Das war mir jetzt gerade kurz ein bisschen unangenehm. Aber ja, genau. Jock Landale. Vielleicht beastet der jetzt. Wer weiß. Ja,
möglich. Möglich.
Vielleicht aber auch nicht. Nee, also ich denke, bei den Rockets da... Die sollten sich jetzt eher mal angucken, welche von den Wings, die sie da haben, sie eigentlich brauchen. Also, und ob Jalen Green es vielleicht mal schafft, 3 gute Spiele in Folge zu machen oder ob nur 1 geht.
Das könnte auch helfen. Ja, das stimmt. Noch dazu kommt übrigens dein alter Freund Ben Simmons. Rücken. Es ist mal wieder der Rücken. Es ist auch immer dasselbe eigentlich. Und jetzt auch Saisonende und jetzt wird geschaut. Klingt ein bisschen so als... Also, klingt irgendwie nicht gut. Ne? Also wenn immer dieselbe Sache wieder aufbricht und man ja auch sieht, wie er sich dann... gab ja immer mal wieder Hoffnung, aber wie er sich teilweise bewegt.
Ja.
Jetzt geht es dann vielleicht auch Richtung, irgendwann geht nicht mehr. Kann das sein?
Ich denke, es kann auf jeden Fall darauf hinauslaufen. Also was jetzt sich über die letzten Jahre man da so mitbekommen hat, war halt einfach alles wirklich ziemlich schlecht und ziemlich problematisch. Und bei Rückensachen ist es halt auch manchmal einfach so, dass die nicht so richtig in den Griff zu kriegen sind. Und also hoffentlich nicht, aber im Moment gibt es jetzt irgendwie... Also weiß man ja sonst auch nichts, ne? Also inwieweit sie da vielleicht nochmal eine andere Therapiemöglichkeit für ihn finden.
Genau, das kann
man das Leiden loswerden kann, aber Stand jetzt rechne ich auf jeden Fall nicht mehr mit dem Star Ben Simmons, den wir für ein paar Jahre gesehen haben. Also ich denke, den Spieler gibt's eher nicht mehr.
Mit dem rechne ich tatsächlich auch nicht mehr. Also ja, ich hoffe, dass es das, sie war jetzt auch, so ein bisschen Doomsday-Gequatsch, so Karriere endet, man, wer weiß, also vielleicht finden sie ja, wie gesagt, irgendwas, oder er findet irgendwie noch eine Rolle, wie er dauerhaft irgendwie mit weniger Minuten dann auch ein guter Rollenspieler sein kann. Dann, apropos Rücken, Kawhi, Brustwirbelsäule.
Es ist echt ein bisschen krass, wie viele das jetzt sind, ne? Das ist ein bisschen anstrengend.
Das ist echt irgendwie, von da, du hast ja gesagt, die Clipper, und Westbrook ist ja auch raus schon mit gebrochener Hand. Da hast du ja gesagt, Clippers seelenlos. Was passiert? Wo ist die Feelgood-Truppe hin? Also mal abgesehen von den Verletzungen natürlich.
Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat man so ein bisschen den Eindruck, die hatten halt ihre ihre dominante Phase, wo dann alle auch gesagt haben, also inklusive wir, ja, die Clippers muss man schon ernst nehmen als Contender. Das ist schon ein echt guter Mix. Und seitdem haben sie, glaube ich, 6 Spiele gewonnen und 8 verloren. Und also halt auch mehrfach so richtig, richtig auf den Sack bekommen, ne? Also die haben mehrere, auch jetzt gegen so die Top-Teams im Westen teilweise, haben sie dann mehrfach Niederlagen mit 18 bis 20 Punkten irgendwie kassiert, wo sie halt auch relativ frühzeitig dann mehr oder weniger raus waren. Auch dieses Spiel vergangene Nacht gegen die Wolves war ein bisschen bizarr, weil sie ja voll früh lief ja alles für sie mit 22 Punkten geführt und dann ist halt irgendwie so komplett den Druck verloren. Also klar, da kam dann auch irgendwann halt die Geschichte mit Kawhi, der dann rausgegangen ist. Und das war erst so ein bisschen bizarr, weil auch die Leute teilweise nicht wussten, warum, weil wie er da dann irgendwie in Straßenklamotten abgezogen ist, während das Spiel noch lief. Da kam dann erst irgendwann so, ja, der hatte halt Rücken und es wäre unkomfortabel gewesen, da in der Halle zu sitzen. Deswegen ist er halt gegangen. Also das ist ja okay, aber so, irgendwie währenddessen war das einfach so ein bisschen komischer Vibe. Und im Moment ist es halt, glaube ich, dann auch gerade so, wenn dann James Harden mehr in so eine Position rückt, wo er eigentlich mehr so Richtung alter Harden-Scorer-Typ gehen muss, dann gibt's halt Tage, wo der Stepback richtig gut fällt und dann, also wo das halt einigermaßen funktioniert, aber so diesen Drive und dieses im Zweifel kann ich einfach immer irgendwie Punkte mir ergaunern oder mir verdienen, indem ich an die Freiwurflinie gehe oder so, das hat er halt in der Form irgendwie nicht mehr und dann, ja, fehlt da irgendwie so ein bisschen dynamisches Element und finde ich auch, also auch dann teilweise so ein bisschen einfach defensiv der Zugriff. Also, ja, das geht schon im Moment irgendwie eher wieder in die Richtung, dass die Clippers vor sich hin klippern.
Dabei haben sie so ein schönes neues Clipper-Logo.
Ja, das ist natürlich, das ist eben wegen Alarmstufe Rot.
Ja. Naja, vielleicht wollen sie auch nur so ein bisschen als Promotour Alarmstufe Rot und Richtung Playoffs, dann springt Steven Seagal aus der Torte und erklärt die ganze Geschichte. Kann ja passieren.
Irgendwann müssen sie Steven Seagal und seinen fiesen Pferdeschwanz auf jeden Fall auf der Bank platzieren.
Und pass auf, jetzt, ich rede es mal richtig, er könnte ja statt Red Panda Halbzeitshow, ein bisschen Karate-Einlage machen.
Ja, ja, warum nicht?
Das wäre doch was. Das wäre doch was.
Ich kann mir das, also ja, wobei, nee, ja. Lieber nicht.
Lieber nicht. um jetzt die Brücke zu schlagen zum Positiven, es gab auch eine Rückkehr. OG Anunoby ist zurück. Nichts direkt gewonnen, gut gegen die Sixers, aber da lichtet sich so langsam auch Julius Randle, macht wieder ein bisschen Kontakt, zwar mit Pats, aber ist auch so langsam, geht in die richtige Richtung. Mitchell Robinson reist mit, also das ne, geht so ein bisschen in die richtige Richtung. Und jetzt
schauen wir. Einen Downer brauchen wir noch kurz, aber nicht, dass uns vorgeworfen wird, dass wir den Clevelander schon wieder übersehen, aber ja. Mobley auch likely to miss extended time with Knöchelverletzung.
Ja.
Mitchell ist zuletzt auch gefehlt, also.
Knie, genau. Strus auch Knie, ne?
Ja. Ich glaube, bei dem soll es jetzt relativ bald wieder weitergehen. Aber ja, es ist halt einfach alles im Moment.
Es ist einfach eine verdammt lange Saison.
Das ist korrekt.
Das sieht man einerseits an so Phasen wie bei den Clippers, finde ich. Also weißt du, du hast da ein Team auf einmal, das spielt über 30 Spiele, richtig guten Basketball und denkst, okay, wow. Und dann sind aber dummerweise halt noch 30 Spiele zu spielen und dann legst du erstmal in den nächsten 14 8 Stinkbomben. Ja. Dann bist du wieder so, ja, doch nicht so gut. Also es ist einfach.
Möchte nicht. Oder die Mavs, die kurz kurz richtig heiß sind, um dann 5 Spiele in Folge die schlechteste Defense in der Geschichte der Menschheit zu spielen. Jetzt aber wieder 3 Spiele in Folge gewonnen haben. Ja. Also, ja. Das ist, wie du gesagt hast, die Saison ist lang.
Die Saison ist lang. Ja, und wer jetzt gerade auch so ein bisschen ankommt, gell, ne, jetzt? Cade Cunningham. Wird so ein bisschen Breakout-Stars seit dem All-Star-Break und du hast ja auch in deinem Newsletter, Oh Dirty Basketball, wer es noch nicht getan hat, unbedingt abonnieren. Hast ja auch ein bisschen drüber geschrieben. Ich gucke gerade auch immer mal wieder Pistons auch ganz gern, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall Cade seit dem All-Star-Break 25,4 Punkte, 7,9 Assists, 48,1 aus dem Feld, 43,8 von draußen bei rund 7 Versuchen, 91,3% von der Freiwurflinie, also fast 50-40-90, also so dieses der heilige Gral, der früher noch etwas heiliger war, als das heute ist, aber Cade ist gut unterwegs. Du hast ja auch noch mal in deinem Newsletter geschrieben, dass die Counting Stats für ihn eigentlich immer ganz okay waren, aber True Shooting momentan auch richtig gut aussieht, ne?
Ja, Offensivrating auch. Ja. So. Ich meine, so True Shooting, das ist ja im Wesentlichen.
Der nimmt ja also, das.
Es bin, also, da hilft der Dreier, sag ich mal so. Der hat halt noch nie ansatzweise jetzt auf dem Level den getroffen. War auch nicht so viel an der Freiwurflinie, wie es jetzt war. Und True Shooting bezieht halt gewichtet Zweier, Dreier und Freiwurfquoten mit ein. Und ja. Dadurch, also es wäre komisch, wenn die Quote jetzt nicht auch gut wäre, aber ja, also da ist er jetzt bei 61%, was also echt mal ganz gut ist, wenn man bedenkt, dass seine Karriere True Shooting Percentage bei 52,5% ist, also auch klar Unterliga-Durchschnitt. Das Offensiv-Rating über, also seit All-Star-Pause ist 120. Das ist richtig gut. Das ist über seine Karriere bei 102. Also schon relativ gravierender Unterschied. Und also ich finde auch, dass man so im Moment von ihm auch irgendwie einfach eine bisschen andere Version zu sehen bekommt. Also so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ruhig, weil er ja auch, also er war ja auch sonst jetzt nicht ein Spieler, der irgendwie hibbelig unterwegs gewesen wäre oder so, aber ich habe das Gefühl, so seine Spielkontrolle ist besser als gerade so zu Beginn der Saison, so auch was sein Passing angeht. Es gibt weniger von den wilden Turnovern, auch wenn manche schon immer noch dabei sind, wo er irgendwie Pässe in Wege spielt, wo drei Verteidiger im Prinzip dazwischen kommen können und einer davon kommt dann auch dazwischen. Also da ist er mir teilweise schon immer noch ein bisschen zu ambitioniert. Andererseits ist es sicherlich auch teilweise der Offense der Pistons geschuldet, die jetzt auch nicht unbedingt von Spacing gesegnet ist. Aber es geht halt irgendwie in die richtige Richtung. Und ich glaube, das Wichtigste ist im Moment halt schon, dass er einfach auch Pull-Up-Dreier extrem gut trifft, auch viel nimmt und so. Und diese Stärke, sollte sie so bleiben, ermöglicht halt auch irgendwie alles andere, weil Leute ihn dann enger verteidigen müssen, was halt heißt, dann kommt er eventuell ein kleines bisschen leichter an seinen Verteidigern vorbei und dann hat er ein bisschen mehr Platz auf dem Weg zum Korb oder für seinen Mitteldistanzwurf, worin er ja eh gut ist. Also das wäre schon ein enorm wichtiger Schlüssel, wenn das jetzt irgendwie so bleibt. Aber ich habe sowieso schon alles in meinem Newsletter dazu geschrieben, deswegen sag mir doch mal, was du gesehen hast bei unserem was Freund
Gabe. Ja, ich kann ja ein bisschen so auf deinen Newsletter dann auch so Bezug nehmen, weil also ich sehe es ganz ähnlich, also gerade so dieser Pull-Up-Dreier, den er nimmt. Und ich finde auch, dass er, das Spiel wirkt auf ihn langsamer quasi. Also ich habe diese Kontrolle, also er initiiert ja quasi jeden Angriff der Pistons. Das ist halt auch so ein Ding, was man vielleicht in Zukunft doch mal gucken muss. Hast du ja auch geschrieben, dass er dann vielleicht, also gerade mit Ivy, dass er dann mehr Off-Ball halt spielen kann und nicht immer initiieren muss, sondern dass er sich schon mal auf dem Weg nach vorne machen kann und dann vielleicht auch ein paar Picks gestellt bekommt und er dann in dem Fall einen Catch-and-Shoot reinnehmen kann, aber halt vielleicht auch mal einen offeneren Wurf bekommt, weil seine Würfe jetzt auch nicht immer einfach sind. Ja. Dadurch, dass halt eben das Spacing nicht so gut ist. Was ich ganz gut finde, ist so diese, so wie er mit dem Tempo teilweise spielt oder wie er das Tempo, also wenn er jetzt merkt so, wann kann ich pushen, wann eher nicht. Ich mag ja seinen Stil total gern, weil ich schon gern, ich mag ja halt diese Spiele, die so ein bisschen gefühlt übers Feld gleiten. Und ich finde, er ist halt irgendwie so einer.
Ihn und halt Kyle Anderson, ne?
Genau, wobei der da ist, sobald Kyle Anderson zum Wurf ansetzt, dann
kriege ich auch so einen leichten. Schaltest du aus.
Ja, schalte ich aus, genau. Aber da bin ich, also das mache ich halt bei Kate so dieses, ja, aber er hat, genau, er hat jetzt halt diesen, in Transition, also er drückt dann halt aufs Tempo und sieht dann halt auch irgendwie mal, wenn er direkt zum Korb kommt oder spielt dann einen Kickout-Pass oder so, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Hast du den Eindruck, weil wir auch die Pull-Up-Dreier angesprochen haben, dass sein Release ein bisschen schneller geworden ist, verglichen so mit den ersten beiden Jahren?
Das müsste ich mir jetzt nochmal im direkten Vergleich angucken, um das wirklich qualifiziert sagen zu können. Aber also für mich ist es, also für mich sah sein Wurf eigentlich immer ganz gut aus. So, seine Freiwurfquote war ja auch schon immer gut. Und es war am Anfang für mich schon eher überraschend, dass der so eher schlecht gefallen ist. Aber nee, es kann schon sein, dass es ein bisschen schneller ist.
Ich meine halt, mich erinnern zu können, dass halt am Anfang so ein bisschen das Ding war, also er hat ja auch einen relativ niedrigen Release gehabt, glaube ich, manchmal, sah gut aus, aber war nicht ganz so schnell und relativ niedrig. Und dadurch, dass er eben halt nicht dieser nicht der explosivste Spieler ist, dass das halt so ein bisschen problematisch war. Und ich habe so den Eindruck, dass da jetzt also ein bisschen dass es etwas schneller geht. Ich finde, er hat ein sehr butterweiches Handgelenk und ich glaube halt, du hast ja auch die Frage gestellt natürlich, wie nah an der Realität ist jetzt diese gute Quote gerade bei Pull-Up-Dreiern. Und ich könnte mir jetzt nach allem, was du gesagt hast, was du jetzt auch gesagt hast mit den mit der Freiwurfquote von Anfang an, nach allem, was man so sieht, auch die Entwicklung seines Wurfs, so sie denn da ist, also der Bewegung, könnte ich mir schon vorstellen, dass das, was wir jetzt sehen, näher an der Realität ist als das, was wir am Anfang gesehen haben. Also dass wir da irgendwie so, dass das nicht die Wahrheit in der Mitte liegt, sondern dass die Wahrheit vielleicht eher so bei zwei Dritteln Richtung jetzt liegt oder bei drei Vierteln Richtung jetzt liegt. Also wie gesagt, könnte ich mir vorstellen. Und dann öffnet es natürlich das Spiel. Also das merkst du schon. Und weil halt, was ja für ihn schon wichtig ist, weil der Explosivste ist er halt nicht, das merkst du schon. Also er hat jetzt auch zum Beispiel teilweise Probleme gehabt gegen Charlotte, einem Klassiker, gegen Anmicic vorbeizukommen, der jetzt ja auch nicht als Lockdown-Defender irgendwie bekannt ist. Und das ist halt, das macht es ihm schwer. Gleichzeitig habe ich schon so den Eindruck, dass er auch durch seine Fußarbeit und durch seine Körperkontrolle kontern kann. Also wenn jetzt der Drive nicht funktioniert, dann kann er irgendwie mit Fakes und er muss dann natürlich so ein bisschen mehr arbeiten. Und wenn er zum Ring kommt, hast du ja auch geschrieben, er ist nicht der beste Finisher am Ring. Er wird auch gern mal geblockt am Ring. Das ist so ein bisschen das Problem. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass er sowohl jetzt als Creator, sowohl für sich als auch für andere, die Defense immer besser manipulieren kann. Durch seine Bewegungen, durch seine Fakes, dadurch, dass er halt so dieses Gespür irgendwie hat für Raum, für Spiel, für die Bewegung. Und das ist halt, ich glaube, er ist da auf einem ganz guten Weg und er macht es halt auch gerade immer noch, hast du ja auch gerade gesagt, unter erschwerten Bedingungen einfach, weil das Spacing nicht so da ist. Also, ne, ja. Doran, Ivy, Stewart, der noch der beste Schütze ist, so.
Fontecchio macht's.
Fontecchio ist so der wichtigste. Grimes war kurz mal raus, letzte Nacht, glaube ich, auch noch ein Punkt.
Der trifft auch bisher, glaube ich, kaum ein Scheunentor, seitdem er in Detroit ist, aber
genau.
An sich ist der auch schon jemand, der ein bisschen Floor
Spacing helfen kann, genau. Aber es ist halt, also er hat so diesen Raumöffner hat er noch nicht so an seiner Seite. Und dafür finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, wie er jetzt gerade spielt. Also, und ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn sie wirklich, wenn es mehr Sinn ergibt, alles. Also, wenn.
Also, ich habe so zwei quasi größere Gedanken noch zu ihm, die, da kannst du mir dann mal sagen, was du davon hättest. Der erste wäre, ich glaube, dass es den Pistons eigentlich gut tun würde, halt. Also, dass es eigentlich eine Priorität sein muss, ihm mehr Würfe zu erleichtern. Also, weil wenn du sagst, so wie der Wurf gerade fällt, das ist näher an der Realität. So, was seine Shooting-Fähigkeiten angeht, würde ich dir zustimmen. Was die Quote angeht, glaube ich schon, dass das ein ganzes Stück drüber ist, weil es halt einfach schon extrem ist, wie gut es gerade fällt. Und ich glaube, was sie halt langfristig auf jeden Fall schaffen müssen, ist ihm mehr Würfe auch, also durch das Team zu ermöglichen, also wo er dann zum Beispiel halt mal durch erstmal Penetration von Ivy oder auch von Ozar Thompson, der auch einfach ein kompletter Dynamo ist, aber halt nicht werfen kann.
Aber
auch mal von so,
ja. Ganz kurz, seit dem All-Star-Break seine Quote von 15,5 davor bei 1,6 Versuchen auf 27,6 bei 3,2 Versuchen geschraubt.
Und in ein paar Monaten ist er Curry. Und dann ist er auch direkt wahrscheinlich der beste Spieler der Liga. Weil er jetzt schon einer der drei besten Athleten wahrscheinlich ist. Ich glaube, dass sie das unbedingt schaffen müssen, ihm mehr Würfe zu verschaffen, weil sonst glaube ich halt so, dann ist man auch ein bisschen zu abhängig davon, dass es halt, dass man solche Hot-Stretches einfach hat. Mhm. Weil wenn man sich irgendwie 70% der Würfe selber erarbeitet, mehr oder weniger, und dabei halt nicht so dieser Überathlet. Er ist ja nicht Anthony Edwards, der im Zweifel an jedem seiner Gegenspieler vorbeirennen kann und dann über drei Leute drüber springen kann. Und ja, macht er nicht immer, aber kann er. Und das kann Cade nicht. Cade ist im Zweifel langsamer als die meisten Leute, die ihn verteidigen. Und er ist jetzt auch nicht der Typ, der alle zum Korb durchschieben kann. Wenn er jetzt einen Switch bekommt und dann von Jalen Brunson verteidigt wird, wie das gegen New York ein paar Mal war, das kann er schon nutzen. Da kann er natürlich drüber werfen, da kann er auch so seine Physis ausspielen, aber er ist jetzt sonst halt kein Spieler, der so automatisch diese Vorteile hat und deswegen ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass die Pistons ihn mehr auch mal in Szene setzen und halt diese Wurffähigkeiten, die er ja mitbringt, auch Offball nutzen. Ich glaube, dass sie dafür gerade Ivy auch einfach wirklich mehr nutzen sollten, weil der kommt zum Korb. Der hat sonst diverse Lücken in seinem Spiel, aber im Moment ist halt die Rolle, finde ich, sogar teilweise vertauscht, die beiden haben. Wenn Ivy dann irgendwo spaced und da rumsteht und darauf wartet, was passiert, während Cade sich durch die Defense versucht zu manövrieren. Das ist eigentlich komplett das Falsche. Also für mich zumindest so wirkt das wie der falsche Ansatz. Sag mir erstmal deine Meinung, dann komme ich mit dem anderen Thema. Damit bin ich völlig uns durch die in falsche Richtung bewegen.
Ja, also ich würde dir größtenteils zustimmen, dass sie es ihm deutlich leichter machen könnten, wenn er nicht einen Großteil selbst übernehmen müsste. Da ist natürlich so das Ding, okay, du hast deinen Franchise-Player im Prinzip, der ja sein soll. Du hast deinen Nummer-1-Pick, der jetzt halt irgendwie eigentlich auch als Lead-Guard irgendwie in die Liga kam. Und er, der das ja auch irgendwie kann. Aber ich, wie du sagst, es ist halt, ich hatte auch den Eindruck, dass das so dieses Zusammenspiel Cade Ivy, dass da noch nicht so viel da ist. Und aber wenn du jemanden hast, deswegen habe ich auch eingangs gesagt, also dass du ihn halt teilweise auch ein bisschen um Screens schicken kannst. Ich weiß jetzt nicht, wie gut er als Cutter ist und so, aber dass du zumindest halt versuchst, dass jemand Dynamisches die Defense irgendwie ins Rotieren bringt und die Defense vielleicht kollabieren lässt und dann halt jemand wie Cade, der halt einfach einen guten Wurf hat, auch mal einen einfachen Wurf von draußen hat, dass das auf jeden Fall sinnvoll wäre. Und ich glaube, dass man da halt, es geht ja auch gar nicht darum zu sagen, okay, wir gehen jetzt komplett weg vom einen und machen jetzt nur noch das, aber halt einfach das andere mehr einsteuern. Ja. Damit bin ich absolut bei dir. Also, dass man ihm auch mit dem Personal, das sie jetzt haben, auch mit dem Starting-Lineup zum Beispiel, dass man das auf jeden Fall mehr machen könnte. Also, um da halt, weil, klar, ich meine, es sieht bei ihm nicht immer anstrengend aus, aber er muss sich sehr, sehr viel bewegen, um die Meter zum Ring zu machen, also nach links und rechts. Ja. Und ich glaube, das ist halt auf Dauer, ja, ist es, auch wenn es geschmeidig macht, ist das irgendwie zu viel. Und dann da halt irgendwie versuchen, entweder da ist halt ganz viel Platz, weil da ganz viele Schützen außenrum sind. Oder du hast ja einen dynamischen Spieler neben dran. Also lass doch den mal ein bisschen die paar Meter machen, indem er gerade rausrennt und du bist in der Nähe und hast einen offenen Wurf im Optimalfall.
Ja, ich denke mir halt bei den Pistons auch immer, also offensichtlich haben sie nicht genug Leute, die werfen können, aber sie haben also auch gerade in der Starting Five schon viele Leute, die passen können. Duren ist ein richtig guter Passer für ein Center. Ivy kann passen. Thompson ist ein guter Playmaker. Cade ist auch ein guter Passer, also wahrscheinlich der beste Passer im Kader, aber er ist halt auch einer der besten Shooter. Deswegen wäre das vielleicht ein Weg, um es halt besser funktionieren zu lassen, so das Gesamtkonstrukt, weil darum geht's ja am Ende. Es geht ja nicht nur darum, was ist irgendwie für ihn ideal, aber dann andere Überlegung, die mir so ein bisschen random kam, ist Cade eigentlich mehr so Late Career Chris Paul als jetzt so die amerikanische Antwort auf Luka Doncic? Also nicht Late Career so im Sinne von wie Chris Paul jetzt ist, sondern eher so vor ein paar Jahren, wo er ja schon auch noch 20 Punkte pro Spiel auf jeden Fall machen konnte, aber halt eher so einen dominanten Scorer idealerweise neben sich hatte.
Also ich glaube, wenn du die beiden als Referenz nehmen willst, würde ich sagen, er ist halt irgendwo. Also was hast du ja auch geschrieben, was ihm zu Luca fehlt, ist halt so das Wuchtige im Endeffekt, dass er halt auch ein bisschen schieben kann, dass er halt auch. Also ich glaube so vom Stil her, so grundsätzlich, also von der Art und Weise, wie sie sich bewegen durch die Zone, durch die Defense, kann man da schon Parallelen ziehen. Aber es ist ja, wie gesagt, Luca kann halt, wenn es mal nicht weitergeht, kann halt Luca mal die Kiste rausfahren und dann.
Ja, Luca ist auch ein Gigant im Vergleich zu Cade. Ja. Also wirkt, finde ich, so auf dem Feld.
Ja, also Cade ist schon eher lean, also halt schmal quasi. Und dafür würdest du dir vielleicht ein bisschen mehr Dynamik erhoffen. Aber ich glaube, es ist halt irgendwo so, ich meine, der Midrange-Jumper funktioniert schon sehr, sehr gut, wenn er sich da auch so ein bisschen Richtung seiner Spots manövriert und sich dann auch so ein bisschen über ein Stepping dann Separation verschafft. Also da kannst du, ist jetzt wahrscheinlich eine sehr unbefriedigende Antwort, aber ich würde sagen halt irgendwo dazwischen. Also weil ja so diese Scoring-Komponente und diese, ich kann eigentlich auch eine Offense theoretisch alleine schmeißen, aber ich muss es halt mit mehr Finesse machen. Aber nicht mit mehr Finesse, aber halt ohne dieses physische machen, wie es Luca macht, aber gleichzeitig, ja, wie gesagt, bin ich halt so drauf angewiesen, dass mein Midrange-Jumper halt schon auffällt, beziehungsweise habe halt teilweise vielleicht auch körperliche Nachteile gegenüber denjenigen, die mich verteidigen, kann das aber durch mein Spiel teilweise ein bisschen ausgleichen, wie bei Chris Paul.
Okay, dann nochmal anders formuliert, also beziehungsweise so ein bisschen daran anknüpfen. Glaubst du, Cade kann nicht der beste Spieler, sondern der beste Scorer von einem richtig starken Team sein, also so mit Contender-Aussichten?
Ich glaube, am besten ist es, wenn er einen dynamischen Scorer neben sich hat. Also das glaube ich schon. Weil du dann, wie du es jetzt hast, nimmst du ihm vielleicht so ein bisschen oder gewichtest du eine Stärke vielleicht nicht so sehr, sodass er das Feld für andere öffnen kann, dass er vielleicht auch seine Spielintelligenz, dass du die besser nutzen kannst, weil er einfach sehr, sehr viel drauf schauen muss, dass er wenn er scoren will oder beziehungsweise weil er halt sehr, sehr viel arbeiten muss. Und ich glaube, wenn der jemand dynamisch neben sich hat, Ivy ist dynamisch, aber jemanden, der auch verlässlich scoren kann, ich glaube dann, das ist vielleicht so der, da kann er es, glaube ich, maximal entfalten und kann dann halt im Gesamtpaket, offensiv zumindest, vielleicht der beste Spieler eines richtig guten Teams sein, weil defensiv kann man auch nochmal drüber sprechen, ob das so bleiben muss.
Weißt du was, ich bin wie Bill Murray, mich interessiert die Defense nicht, nehme ich einfach raus. Das ist für mich kein Teil des, Teil des Spiels.
Weil ich habe gesagt, sie haben bei Grant Williams geparkt, vorher, als wir über den neuen Giganten in Charlotte gesprochen haben, und das hat nicht so gut funktioniert. Ich finde aber, er ist halt echt, auch wenn er Offball verteidigt, also er ist so ein bisschen, er konzentriert sich komplett auf seinen Gegenspieler, so Help Defense ist nicht so richtig da, und dann, wenn er so Closeout ist, auch immer so, kennst du noch früher den alten?
Die sind richtig krass halbherzig, ne?
Ja. Das ist mir auch so ein bisschen so leicht die
Arme. Auch so, dann, ob man jetzt noch zum Rebound geht oder nicht, da sieht man ihn manchmal an, so, nee.
Ja. Ja.
Man meint so eine Sprechblase über seinem Kopf zu sehen, die einfach, nee, ganz ehrlich.
Nee. Jetzt nicht. Da kannst du dich früher noch dran erinnern, wenn man ein bisschen zu spät kam zum Closer, dann einfach mal so die Hand so Richtung Sack, um den anderen so ein bisschen zu irritieren.
Nein.
Kennst du nicht?
War bei uns ganz groß.
Solche ganz miesen Taktiken.
So weit bist du nie gesunken. Nee, ist aber bei uns ganz groß.
Also wir galten damals als das weiße Ballett auf dem Court. Wir haben gezaubert.
Wir waren eher so die Bad Boys. Nein, Quatsch, waren wir nicht. Aber, so daran erinnert man sich, wenn der Arm so halb so hoch oder dann irgendwie so von der Seite nochmal so rübergewischt. So irgendwie so hier, hallo.
Ja, ja, oder also klar, ich meine, so einen Quatsch habe ich auch gemacht. Oder halt dann nochmal so kurz gewunken oder so, um halt zu irritieren. Ja. Das ist ja letztendlich auch nur das, was Luke Kornet zur Kunstform erhoben hat.
Ja, das stimmt. Und Kate macht das sehr, sehr halbherzig. Also defensiv, aber das fand ich ganz interessant. Wir hatten noch den Sehtest vorletzte Saison. Und da war er viel mehr on-ball. Und da hatten wir doch so gesagt, okay, ist jetzt nicht optimal, aber sah jetzt nicht schlecht. Oder erinnere ich mich falsch?
Nee, das ist so. Also ich meine, das war auch absolut seine Reputation, als er gedraftet wurde und warum er auch so als das krasse Sure Thing aller Sure Things galt, als er gedraftet wurde, so dass der halt ein Two-Way-Player ist, dass der auch verteidigen kann und das auch tut. Ich muss auch dazu sagen, ich glaube auch nicht, dass der kein guter Verteidiger sein kann. Ich glaube aber, dass halt diese Rolle im Moment, die er hat, wo er halt, ich glaube, die siebtmeisten siebthöchste Time of Possession in der Liga hat und wo er halt, wie wir das beschrieben haben, um an seine Abschlüsse zu kommen, echt hart arbeiten muss, dass da nicht viel übrig ist danach für die Defense und dass das auch deswegen nicht ideal ist. Ich meine, einiges ist dann vielleicht auch so ein bisschen Einstellungssache. Müsste man jetzt mal sehen, wie es wäre, wenn Detroit nicht ein brennender Haufen Dudu wäre, im Sinne von, wie gut das Team so insgesamt ist.
Ja.
Aber ich glaube eigentlich schon, dass der auch, also dass der schon also mindestens durchschnittlicher Verteidiger sein kann. Aber ich würde dir auf jeden Fall voll zustimmen, dass das momentan nicht ist.
Ja, also wie gesagt, ich denke auch, ich war auch überrascht, ihn so oft Offball zu sehen, wobei gleichzeitig auch nicht, weil wie du sagst, der offensive Arbeitsauftrag ist sehr üppig. Von daher ist es natürlich, wenn du dann irgendwie noch den Ballhandle des Gegners permanent verteidigen musst, dann wird es irgendwann sehr, sehr viel. Und ja, auf jeden Fall.
Er spielt ja auch meistens neben einem kleineren Spieler, ja, der dann im Zweifel den Point Guard verteidigen sollte.
Stimmt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, so, also was ich jetzt so gesehen habe, es gab ja Leute, die Fragezeichen gestellt haben, so nach dem Saisonstart, nach dieser ganzen, also mangelnden Effizienz, nach all den Turnovern und so. Und ich würde sagen, jetzt, da, und es ist, man kann auch Argumente finden und vielleicht ist es auch einfach ein Hotstretch. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass da viel mehr möglich ist und dass halt das, was außenrum ist, die Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft hat, noch nicht mal ansatzweise ausgeschöpft hat. Und das ist, von daher finde ich sehr, sehr vielversprechend und bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ja, sehe ich auch so. Bin auch mal gespannt, was Detroit so mit der Offseason anfängt. Der ist ja jetzt auch schon Extension eligible, ne? Weil er jetzt schon 3 Jahre in der NBA hat, wenn sich das irgendwie nicht so anfühlt, aber das ist ja die Klasse mit Mobley, Franz, Barnes, der übrigens auch verletzt ist, den haben wir noch gar nicht erwähnt.
Stimmt, aber, richtig, er ist auch raus.
Ja. Saison aus.
Ja.
Da stehen ja jetzt schon irgendwie einige Entscheidungen an. Aber
ja,
also im Moment zeigt er auf jeden Fall schon vieles, warum man ihn irgendwie so hoch eingeschätzt hat. Wie gesagt, ich weiß am Ende nicht, ob er so die in einem richtig guten Team jetzt so viel Scorer sein sollte, wie er es momentan ist. Aber also ein guter Spieler ist er auf jeden Fall. Und also auch jemand, der irgendwie noch viel Potenzial hat und wo man gespannt sein kann, was um ihn herum noch passiert.
Ja, und als Ballhändler in seiner de facto ja zweiten Saison, die er ganz spielen kann, bis jetzt ist der Sprung schon sehr, sehr gut.
Ja.
Dann bliebe die Frage, also noch ein paar Shoutouts für Leute, die da im All-Star-Break komplett richtig gut sind, in irgendeinem Aspekt richtig gut sind, sich nochmal deutlich gesteigert haben.
Ich hatte mir welche aufgeschrieben und jetzt muss ich kurz mal überlegen, wo. Das ist natürlich nicht so einfach. Aber ich meine gesehen zu haben, dass Herb Jones irgendwie eine True Shooting Percentage von ungefähr 75% hat seit dem All-Star-Weekend, weil er all seine Dreier trifft. Was natürlich ziemlich nice ist.
Moment. Das ist ja die Traumvorstellung eigentlich, ne?
Das ist super.
Wenn der Herbert gut mal von draußen trifft.
Ja, da sind wir. Also okay, ich hab's gefunden. Also Herb Jones trifft 59,4% seiner Dreier seit dem All-Star-Weekend.
Also okay.
Trey Murphy, du weißt, ne, mein persönlicher bester Freund, sollte einfach immer Shoutouts bekommen, sobald irgendwo welche verteilt werden. Deswegen bekommt er jetzt hier auch wieder einen. Einfach, weil er ein guter Typ ist. Ja, ich habe jetzt in dem Fall keine Zahl, die ich dir dazu noch nennen möchte, sondern wollte das einfach nur mal kurz betonen, dass Trey Murphy einfach super ist.
Ja. Stimme ich dir zu? In dem Zuge muss ich natürlich jetzt, das tut auch ein bisschen weh, aber schau dann D'Angelo Russell natürlich loswerden. Der nicht nur war schon, wenn er so spielt gegen die Bucks, ist schon so ein bisschen Kunst, finde ich. Wie er so durch, also dann ist, das ist so, dann, wie gesagt.
Warum tut's dir denn weh, weil er für die Lakers spielt? Oder?
Ja, ich mag
das. Du warst ja immer so ein Fan von ihm.
Von wem?
Von Russell.
Ja, von Russell bin ich ein Fan, aber halt von den Lakers nicht. Und das ist dann immer so ein bisschen, das ist Yin und Yang außer Kontrolle bei mir.
Ja.
Es ist aber, ich finde aber diese kleinen Wackler, diese Fakes, dieses Ding hat er auch gesagt, irgendwie, was ich so nach dem Motto, ich versuche deinem Lieblingsspiel in den Hintern, aber kann nicht springen. Dabei kann ich nicht springen. Irgendwie so sinngemäß hat er gesagt, denk mal drüber nach, irgendwie so in Richtung Fans. Und ich finde es schon immer, also ich keine Ahnung, ich mag
nicht. Ist ja die amerikanische Antwort auf Joe Ingles, willst du damit sagen?
So ein bisschen, nur ohne die.
Oder ist Kate Cunningham vielleicht auch der neue D'Angelo Russell?
Ich glaube.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem.
Das wär die düstere Variante.
Das stimmt. Aber 21 Punkte, 49,7 aus dem Feld, 45% von draußen, 5,7 Assists.
Ja, schon. Also er ist seit der, naja, wobei eigentlich schon seit ein paar Wochen vor der Trade Deadline ist er halt einfach monströs gut unterwegs, muss man sagen. Ja. Also auch im Moment klar besser als Austin Reeves, was ich jetzt auch nicht so erwartet hätte, dass das kommen würde, aber
ja, ich
macht er gut. Mal gucken, wie es dann aussieht, wenn es irgendwie so richtig drum geht. Also ob die dann alle spielen können, weil.
Meinst du es Play-in?
Ja, genau. Da muss man dann mal gucken, aber also das ist schon krass, was der aus der Saison gemacht hat, einfach auch, weil es ja irgendwie die ganze Zeit immer hieß, hier dieser Vertrag, die haben dem extra nur viel Geld gegeben mit der Option aufs zweite Jahr, damit sie den auf jeden Fall traden können, so die brauchen das als Trade-Chip. Jetzt ist halt eher so, vielleicht kann er auch einen besseren Vertrag im Sommer sogar schon wieder aushandeln, also irgendwie ist halt schräg, aber gut für ihn, gute Saison. Ich bin immer noch nicht sein größter Fan, aber ist trotzdem gut, was er im Moment macht.
Wie gesagt, wenn es läuft, dann gucke ich ihm einfach wahnsinnig gern zu, was dann schon geil aussieht. Ich meine, Reeves aber auch, ne, seit den letzten 10 Spielen 44,2 von draußen.
Ja, und immer mit einer Zielscheibe auf dem Rücken, sobald er spielt gegen gute Teams.
Ja.
Achso, ich habe übrigens meine Zahlen zu Trey Murphy noch gefunden,
die ich dir noch nennen wollte,
nachdem wir gerade erst am Freitag auch so ein bisschen über den Pelikan an sich und Zion gesprochen haben. Seit dem All-Star-Weekend Trey Murphy 10,1 Dreier pro Spiel in knapp 32 Minuten. 42% davon gehen rein. Das ist schon gut.
Das ist gut. Das ist sehr gut. Beim Pelikan läuft's ja auch gut.
Beim Pelikan läuft's gut, ja. Absolut.
Das ist schön für den Pelikan.
Ja. Und für Leute, die dem Pelikan wohlgesonnen sind, wahrscheinlich auch.
Das stimmt. Michael Porter Jr. vielleicht auch noch?
Ja.
Seit dem All-Star-Break 20 Punkte, 40,8 von draußen, 54,8 aus dem Feld, 92,3 Freiwürfe, 7,7 Rebounds. Hat gegen die Heat, hat auch lang dominiert, bis dann Jokic irgendwie ein bisschen übernahm, aber es war, also da läuft es auch richtig gut. Gegen Boston war es jetzt nicht so laut, aber sonst, also die Quoten sind schon, hat sich echt nochmal von draußen jetzt nicht ganz so groß, aber aus dem Feld nochmal gut gesteigert, also von der Linie nochmal gut gesteigert, also
die Nuggets aber auch alle, ne? Also ja. Murray wenn er gegen Boston nicht so stark war, trotzdem seit der Pause 24 Punkte, 54% aus dem Feld, 47 von der Dreierlinie, 7,4 Assists. Das ist schon auch ziemlich brutal, aber damit wir noch mal kurz mal schmunzeln dürfen. Statline von Wemby seit dem All-Star-Weekend.
Mhm.
21,6 Punkte, 39% Dreierquote bei über 6 Versuchen pro Spiel, 12 Rebounds, 5 Assists, 3 Blocks, 2 Steals pro Spiel. Nee, Quatsch, das kann gar nicht stimmen. Moment, da ist was falsch. Und zwar sind es, glaube ich, die 4,6 sind die Blocks, genau.
Also,
die, genau. Also, da er einfach ein bisschen anders ist, muss ich da immer umdenken.
Ja.
Er hat 3 Turnover pro Spiel und 4,6 Blocks und 2 Steals. Also, das ist okay. So die ganz normale Statline eigentlich.
Ja.
Macht man so.
So macht man das in seiner ersten Saison.
Ja.
Und wird noch, ja, es ist krass. Wemby ist schon krass. Ja, gegen die Rockets hat er auch noch 7 Blocks gehabt, glaube ich. Irgendwie. In dem Spiel. Obwohl.
Warum auch nicht?
Obwohl Schengen. Ja. Ich hätte,
wie
gesagt?
Ich hätte jetzt nur gesagt, damit wir nicht einfach nur Zahlen vorlesen, hätte ich auch noch einen Shoutout an Jamal Mosley vorgetragen, weil der einen neuen Vertrag bei den Magic bekommen hat. Aber ich weiß nicht, hast du noch einen Spieler?
Ich habe sogar noch 2 Spieler. Einmal Darius Garland, der so langsam ankommt, mit 20 Punkten, vor allem 45% von draußen, fast 7 Assists. Ne? Muss ja auch so ein bisschen nachdem Donny Mitchell gerade verletzt ist. Und ich kann natürlich nicht ohne DeMar DeRozan. 24,7 Punkte, 5 Rebounds, 5,7 Assists, 47,2 aus dem Feld, 37,5 von draußen bei 3,2 Versuchen. Und natürlich Mr. Clutch, weil man muss ja die Bulls, ne? Also die lassen sich zwar manchmal aus der Halle schießen, aber wenn du sie nicht aus der Halle schießt, hast du ein Problem. Weil, wenn es eng wird, gewinnen sie meistens. Auch
sie sind die Anti-Celtics.
Ja, sie sind die Anti-Celtics. Vielleicht sollten die Celtics mal in Chicago anrufen. Und natürlich Kobe White hatte ein bisschen Probleme, hat sich dann aber wieder gefangen. Nach 4 schlechten Spielen.
Also. Aber krass, du hast echt ganz bis zum Ende gewartet, bevor du die Bulls heute erwähnt hast.
Ja, wir wollen ja auf einem Höhepunkt aufhören heute.
Das nennt sich Fortschritt.
Ja. Oder geschlafen, man weiß es.
Ja, gut.
Ja. Ja. Jamal Mosley noch mal ganz kurz, oder?
Ja.
Aber können wir zwar nicht mit dem Bulls aufhören, aber Vertrag bis 27/28 hat er sich verdient, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Also die Entwicklung bei den Magic ist ja sehr positiv, haben auch sich da schon echt ein ganz interessantes Team zusammengestellt. Aber was man über die letzten Jahre auch sieht, ist, dass ja Spieler sich auch individuell teilweise sehr krass weiterentwickelt haben. Also gerade jetzt Jalen Suggs zum Beispiel, wie gut der ist im Vergleich zu irgendwie seinen ersten beiden Jahren. Und also dem Eindruck zufolge macht er halt einfach einen sehr, sehr guten Job. Jetzt sollten sie vielleicht noch sich eine Offense überlegen, dann ab nächstem Jahr, aber dafür hat er jetzt ja die Jobsicherheit. Jetzt kann er solche großen Ideen angehen.
So ist es. Das hilft. Die Sicherheit hilft.
Ja.
Gut. Damit sind wir durch.
Damit sind wir durch, glaube ich auch.
Dann bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Solltet ihr uns abonnieren wollen, kein Problem. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, überall, wo ihr Podcasts hört. Ihr könnt uns folgen bei X, bei Instagram. Schreibt uns da auch gern an. Und ihr könnt auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. Denn unter patreon.com/korpiger-podcast und korpiger mit richtig. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tun. Andererseits gibt es extra Content. Ola hat ja schon gesagt, am Freitag haben wir ja schon mal über die Pelicans gesprochen. War bei Patreon, da haben wir uns Zion mal genauer angeschaut. Hier auf normalen Feed gab es so die ersten 15 Minuten, so als kleinen Appetizer, ne? Und dann ging es weiter bei Patreon. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt.
Ich habe noch einen Shoutout. Das ist mir gerade eingefallen.
Einen Shoutout hast du noch?
Ja. Defense ist zurück.
Ja, stimmt.
Die New York Knicks
88, 77 Spiele und sowas.
Die New York Knicks haben jetzt 3 Spiele in Folge ihren Gegner bei unter 80 Punkten gehalten.
Ja.
Thibodeau.
Back to the 90s.
Endlich.
Genau. Schönes Schlusswort. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.